Allah, geschätzte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Nachdem wir das letzte Mal unser etwaiges Studium zum Lo'eh Bescharat abgeschlossen haben, werden wir das Tablet Harazot zum Gegenstand unserer gemeinsamen Betrachtung machen für die nächsten Male und wollen Absatz für Absatz gemeinsam das Tablet lesen. Und hoffentlich werden die Freunde auch die Gelegenheit wahrnehmen, zwischen den Sitzungen auch immer mal wieder über die Schmuckstücke in diesem herausragenden Tablet zu meditieren. Schmuckstücke sage ich explizit, weil das Tablet Harazot so viel wie Schmuck bedeutet, ja, Zierde eigentlich, ja. Und das Tablet, das Lo'eh Harazot ist, wie uns jetzt natürlich bewusst ist, im Rahmen dieser fortlaufenden Vertiefung, die wir machen, natürlich ein weiteres nach dem Ketaba, das offenbartes Werk, das laut Shoghi Effendi zu den Ergänzungsschriften des Heiligsten Buches zählt. Und im Grunde fasst auch dieses Werk wesentliche Aspekte des Heiligsten Buches auf, zusammen und entfaltet natürlich einige Konzepte auch weiter, ähnlich wie wir es schon beim Tablet Bescharat gehört haben. An dieser Stelle will ich das jetzt nicht nochmal wiederholen konzeptuell, dieses Prinzip, dass es also explizit einige Werke gab, die nach dem Ketabach das offenbart worden sind, die einige Kernaussagen des Ketabach das entweder weiter beleuchten, entfalten, erklären oder in einer anderen Form nochmal zusammenfassen, ja. Also das haben wir schon im Rahmen vom Lo'eh Bescharat gemacht. In diesem Sinne zum Tablet Harazot sei zu sagen, es ist ungefähr 1885 offenbart. Und anders als die anderen Werke, die wir in Zukunft noch gemeinsam vertiefen werden und so ähnlich wie beim Tablet von Bescharat, wo wir natürlich trotzdem eine ausführliche Kontextualisierung bemüht haben, historisch, um nochmal zu erfassen, für wen es offenbart wurde und zu welchem Anlass, lässt sich das beim Tablet Harazot nicht rekonstruieren. Also man weiß nur, dass es in etwa 1885 offenbart wurde und anders als bei den anderen Werken, die wir noch nennen werden und zu denen wir dann noch einige Gedanken hören werden in den Sitzungen in der Zukunft, ist hier Adressat eigentlich nicht unmittelbar deutlich. Ja? Aber nichtsdestotrotz, in diesem gesegneten Tablet werden eben 6 Lehrsätze dargelegt, die von seiner Heiligkeit Bahá'u'lláh jeweils eben als Zierde, als Schmuck bezeichnet werden, als Taraz. Und jedes der Prinzipien steht damit eben für den Schmuck, der das Wesen und den Charakter eines jeden seiner Anhänger zieren soll. Ja? Darum geht es in der Quintessenz. Es sind also Aussagen, die Schmuck sind, mit denen sich eben die Seele des Einzelnen, sein Bewusstsein, der Bewusstseinsträger, der sich eben Bahá'u'lláh als dem größten Namen zugewandt hat, mit dem er sich eben behängen soll. Ja, und der Eröffnungsvers dieses Tabletts, werden wir dann gleich hören, beispielsweise preist den größten Namen, der unter allen Bezeichnungen für Gott und seinen Erwählten herausragt und verweist damit unmittelbar auf die Größe dieses Tages, in der Bahá'u'lláh als Manifestation Gottes erschienen ist, also Bahá'u'lláh als seine Heiligkeit, Bahá'u'lláh als die Erscheinung des Urwillens Gottes. Es geht also natürlich auch, wie bei Lo'eh Bescharat, so natürlich wie auch im Ketaba, das wie wir immer wieder gehört haben, um eine Laudatio auf die Größe dieses Tages und dass dieses Zeitalter in der Historie der Menschheit einzigartig ist und dass die Ehre und die Gnade, die damit den Anhängern zuteil wird, die sich ihm zuwenden dürfen, unermesslich ist. Und zugleich, also Lo'eh Bescharat erinnert euch, am Ende hieß es ja auch von seiner Heiligkeit Bahá'u'lláh, wenn wir auch nur für eine der Gnadengaben Dank aussprechen wollten, die im Lo'eh Bescharat offenbart sind, dann würden sozusagen sinngemäß, erinnert euch, auch 10.000 Zungen nicht ausreichen, mit denen wir eben für ein ganzes Leben über Bahá'u'lláh Dank darbringen wollen würden. Ja. Und auch in diesem Sinne geht es also hier um die Größe dieses Tages, zugleich zu Beginn dieses Tabletts. Und mit jedem Tablett, und das ist sehr wichtig, ich glaube, das müssen wir nochmal hervorheben, falls wir uns dann hoffentlich in ein paar Wochen dann auch nochmal in Tambach treffen. Wenn es nämlich um die Hermeneutik der Schriften Bahá'u'lláhs geht, so um das Leseverständnis, ja, Hermeneutik, da müssen wir immer Folgendes uns bewusst eintragen. Die Hermeneutik Bahá'u'lláhs, es gibt ein paar Säulen, hermeneutische Säulen, um die Schriften von seiner Heiligkeit Bahá'u'lláh systemübergreifend und systematisch zu lesen. Aber ein Aspekt, der sehr wichtig ist, ein hermeneutisches Leseverständnis, das wir immer haben müssen, ist Folgendes. Dass es in den Werken immer um 2 Dinge geht. Ja, zum einen um die Darstellung von der Größe dieses Tages und deswegen sind natürlich auch immer mal wieder mystische und sehr, 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 sehr enigmatische Aspekte in den Ausführungen Bahá'u'lláhs zu treffen, die vorzufinden, die eben die Komplexität, die Größe die universelle Erhabenheit dieser Offenbarung preisen und zugleich, und das ist nämlich der zweite Aspekt dieses hermeneutischen Leseverständnisses, was von dem einzelnen Menschen abverlangt wird, der nun der Gnade teilhaftig wird, an der Gnadengabe dieses Tages Anteil zu nehmen. Das heißt, mit dieser hermeneutischen Brille müssen wir immer die Schriften lesen. Es gibt noch einige andere hermeneutische Aspekte, aber dieser ist essentiell, dieser Aspekt. Dass dieser Aspekt, der sich in zweierlei gliedert, einmal immer die Lesart, dass in den Schriften es immer um den Lobpreis und die Darstellung von der Größe dieses Tages geht. Und das andere, was ist die Verantwortung, die damit einhergeht, nun an dieser Größe Anteil genommen haben zu dürfen. Diese beiden Aspekte spielen sich gegenseitig zu in den Schriften Baha'u'llahs immer und sind in vielfältigen Versen aufeinanderfolgend immer vorzufinden. Ja? Manchmal durch Beispiele, manchmal Referenzen auf früher, manchmal sind es einfach auch mystische Ausführungen längerer Art, wo es einfach um die universale Größe dieser Offenbarung geht, aber in verschiedentlich und dann halt eben, was von dem Einzelnen abverlangt wird. Entweder, dass er sich an die Gebote hält oder welche Tugenden von ihm abverlangt sind oder nach welchen Tugenden er streben sollte. Oder inwiefern er in der Bringschuld steht, anderen Menschen nun von dieser großen Offenbarung Kunde zu bringen und die Ursache dafür zu sein, dass andere auf dem Pfad der Vervollkommnung voranschreiten. Wenn man so will, kann man sagen, nach diesem Leseverständnis, das ich hier versuche darzulegen, unterteilt sich das eben in einen normativen und einen deskriptiven Aspekt. Der deskriptive Aspekt ist natürlich die Schilderung von der Größe dieser Offenbarung, normativ, wenn jetzt ein Q-Meister und Schachnam begriffen haben sollten, wie groß diese Offenbarung ist, wonach müssen sie streben? Wie drückt sich dann diese Größe, wie manifestiert sich diese Größe in dem, durch die Lebensweise des Einzelnen? Ja? Und in dem Sinne werden wir uns nun auf dem Tablet Hadassah zuwenden. Wir werden unmittelbar anfangen zu lesen. Vielleicht kann der erste Absatz rezitiert werden und dann fortfolgen, dann schauen wir, wenn es entweder Fragen gibt oder Gedanken oder dergleichen und dann nähern wir uns immer weiter dem ersten Tadas an. Ja? Also das Tablet fängt jetzt natürlich an mit einer Vorrede und dann kommt der erste Schmuck, der erste Tadas sozusagen.
In meinem Namen, der hoch über allen Namen steht. Preis und Ruhm gebührt dem Herrn der Namen und Schöpfer der Himmel. Die Wellen des Meeres seiner Offenbarung wogen vor den Augen der Völker der Welt. Die Sonne seiner Sache strahlt durch jeden Schleier und sein Wort der Bejahung steht unerreichbar hoch über der Verneinung. Weder die Überlegenheit des Unterdrückers noch die Tyrannei der Gottlosen können seinen Plan durchkreuzen. Wie herrlich ist seine unumschränkte Macht, wie erhaben ist seine Herrschaft.
Vielleicht den nächsten Absatz auch noch gleich mitlesen, sorry.
Großer Gott, seine Zeichen haben die Welt umfangen, seine Beweise und Zeugnisse sind strahlend offenbar wie das Licht, und doch zeigen sich die Unwissenden achtlos, ja widerspenstig. Wären sie nur mit Widerspruch zufrieden. Aber alle Zeit sind sie darauf verschworen, diesen heiligen Lotusbaum zu fällen. Seit dem Anbruch dieser Sendung waren die Verkörperungen der Selbstsucht bemüht, mit grausamer Unterdrückung das Licht göttlicher Offenbarung zu löschen. Gott indes fiel ihnen in den Arm, offenbarte dieses Licht durch seine unumschränkte Gewalt und schützte es mit seiner Kraft und Macht, bis Erde und Himmel von seinem Strahlenglanz erleuchtet waren. Preis sei ihm in jeder Lage.
Da gibt es von einem Freund noch schon dazu Gedanken, spezifisch, was uns eigentlich dieser Absatz sagt. Also was könnten so konzeptuelle vielleicht Kernaussagen sein, direkt jetzt in den ersten beiden Absätzen? Vielleicht kann ich ein paar Gedanken teilen und wenn solange die Freunde Revue passieren lassen, nochmal, indem sie ein zweites Mal drüber lesen, fällt vielleicht das eine oder andere noch auf. Also, der Öffnungsvers dieses Tabletts wie ich schon gesagt habe, preist den größten Namen, der unter allen vergangenen Bezeichnungen für Gott und seinen Erwählten herausragt. Ja, der größte Name ist Baha und jedes Derivat eben von dem Begriff Baha, Abha und dergleichen, ja. Und ihr wisst ja, Baha bedeutet Licht, Herrlichkeit oder Glanz. Und es verweist damit darauf, dass an diesem Tag in Baha'u'llah die höchste Manifestation Gottes erschienen ist, ja. Shurifendi wurde jetzt einmal gefragt zur Bedeutung des größten Namens. Warum sagen wir greatest name, größter Name und so? Isma Azam, was bedeutet das? Shurifendi sagte ganz kurz und bündig, dass mit dem greatest name eigentlich zum Ausdruck kommt, dass Baha'u'llah in Gottes größter Erscheinung durch eben den Namen erschienen ist und dementsprechend die höchste aller Manifestationen Gottes darstellt. In anderen Worten, es ist eigentlich eine Bezeichnung dafür, dass das, was wir als Menschen glauben, mit dem Begriff Gott zu beschreiben, im Endeffekt ja sowieso bestimmte Eigenschaften sind, die wir Gott zuschreiben. Ja, unter anderem, dass er allwissend ist, Liebe ist, Barmherzigkeit ist, gerecht ist und so weiter, mächtig ist, kraftvoll ist und all diese Dinge. Und unter all diesen Namen und Eigenschaften, der Koran sagt zum Beispiel an einer Stelle in der vierten Sure, dass Gott 99 Namen hat und das wurde dann zu einer Tradition in der islamischen Mystik, dass man diese 99 Namen auch so klassifiziert hat und so weiter und die wurden auch irgendwo auch aufgelistet. Und dann hieß es, dass der 100. Name allerdings sozusagen so ein Secret Name ist, also so ein verborgener Name, der in sich die Potentialität aller anderen Namen in sich birgt und sozusagen die größte und mächtigste Bezeichnung für Gott ist, ja? Im Endeffekt, Gott selbst ist ja erhaben über alle Quantität von Namen und dergleichen, wie seine Heiligkeit der Babel später darstellt und lässt sich natürlich durch 99 jetzt nicht umloten, weil im Endeffekt jede Begrifflichkeit, für jedes Attribut, wenn wir so eine Begrifflichkeit benutzen, ist im Endeffekt ein Erzeugnis in der Welt von Raum und Zeit. Und diese Welt von Raum und Zeit ist verursacht von der Ursache, die selbst keine Ursache kennt und alles verursacht hat durch ihren Willen, also eben die transzendente göttliche Wirklichkeit. In einer Sphäre, in der jetzt wir, Elke und ich, jetzt Worte herleiten, die durch Sprache geprägt ist und so weiter. Und die Sprache brauchen wir, um etwas zu beschreiben, das natürlich nicht nur Sprache ist. Diese Qualität steht ja auch außerhalb der Sprachlichkeit, ja, Liebe oder so weiter, ja. Und ganz oft würde man jetzt romantisiert sagen, gibt der Begriff Liebe auch gar nicht wieder, was dahinter steckt und so weiter und so fort. Alle, die mal verliebt waren, wissen, was ich meine. Aber ich meine tatsächlich, also im Endeffekt, jede andere Qualität kann eben entsprechend ebenso mehr sein, als nur die Begrifflichkeit per se hergibt. So in so einer Sphäre, wo eben entweder Begrifflichkeiten Qualitäten beschreiben, in einer Sphäre, in der wir versuchen, das zu umloten, ist natürlich die Ursache für jede Qualität. Und für jede Qualität, die in der Welt des Namens durch den Menschenverstand und durch die menschliche Syntax und Grammatik Begrifflichkeit bekommen hat, natürlich weit erhaben über all diese Beschreibungen. Ja, also erst erhaben über die Qualität selbst, weil er sie verursacht hat, und natürlich über den Begriff, der die Attributisierung wiedergibt. Und dementsprechend ist also kein Begriff in dieser Welt sowieso genug, um das Wesen des Göttlichen zu beschreiben. Und unter all diesen Namen, die allerdings bemüht werden, unter diesen Eigenschaften, die bemüht werden, um das Göttliche zu beschreiben, soll ein Name herausragen, als ein Name, mit dem sich Gott selber spezifischer personifiziert für die Geschöpfe. Und dieser Name ist, wie wir jetzt, ich will nicht weiter ausführen, aber ihr wisst, diese Tradition, dieser Mythos von einem verborgenen Namen, ich habe es jetzt aus dem Islam nur kurz genannt, gibt es in allen uns bekannten Buchreligionen. Und Baha'u'llah betont, dass nun mit seinem Namen Baha, der im Arabischen eben aus diesen Buchstaben B, H und A besteht und dann halt eben noch so ein Vokal am Ende, dass das eben offenbar geworden ist. Und dieser Name hat auch den Zahlenwert 9, was natürlich damit auch einhergeht, dass die Zahl 9 die höchste, einzigartige sozusagen Zahl in dem uns in dem singularen Zahlensystem ist und alles danach eben nur noch eine Wiederholung von den Zahlen, die schon genannt sind. Das soll was wiedergeben? Das soll das Prinzip wiedergeben, dass in Baha'u'llah die höchste Manifestation, die höchste Erscheinung von all dem erschienen ist, woran der Mensch denken könnte, wenn er mit irgendeiner der 99 Namen im Islam oder was auch immer, mit irgendeiner Attributisierung versuchen würde, über die Ursache aller Wirkungen und Ursachen nachzudenken, ja? Das, was er versucht zu beschreiben, und das ist ja das, was der Bab in seinen Schriften oder auch vorher in der Mystik im Islam schon bekannt, als Zekrullah bezeichnet wurde, als Gedenken Gottes. Also, dass man das Gedenken Gottes braucht, um etwas Göttliches, also den Schöpfer, den Architekten des Universums für sich nahbar zu machen. Dieses Prinzip nannte man Gedenken Gottes. Dieses Gedenken Gottes ist also die Schnittstelle zu dem, was ich versuche mit meinem Gedanken zu erfassen und mir als dem Denkenden. Und dieses Gedenken ist also das, was die Manifestation Gottes wäre, der Urwille. Und nun beschreibt seine Heiligkeit Baha'u'llah schon, der Bab sagte das über das Prinzip des Gedenkens Gottes, dass der höchste Gipfel von dem, was der Mensch sich als Denkender um den Gegenstand seines Gedankens, also Gott, versuchen würde, denkend herzuleiten, sich nahbar zu machen, eben die Wirklichkeit bei Haulas ist. Und darüber hinaus keine andere Vorstellung mehr von Gott in Superlativen mehr möglich wäre. Und dementsprechend ist also Baha'u'llah, um es mit Wort Shorif endlich zu sagen, in dem größten Namen erschienen. Das heißt, he has appeared in God's greatest name. In other words, that he is the supreme manifestation of God. Ja? Aller Zeiten. Und ja, jetzt gibt das natürlich der erste Vers wieder. In meinem Namen, der hoch über allen anderen Namen steht. Da können wir nicht einfach nur lesen und dann weitermachen. Das steckt viel dahinter, hinter diesem Satz. In meinem Namen, der hoch über alle Namen steht, ja. Und dann Preis und Ruhm gebührt dem Herrn der Namen. Also er ist nicht nur der eine Name, der über allen Namen steht. Er ist der Herr aller Namen. Das heißt, jede Eigenschaft und alles, was wir benutzen, und damit das Göttliche zu beschreiben, ist im Endeffekt nur etwas, das um Baha'u'llahs, um den Schrein seiner wahren existenziellen Substanz kreist, ja. Also es kann ihm nicht gerecht werden. Es ist sozusagen nur eine Umschreibung dessen, was er sein kann. Deswegen ist er der Herr aller Namen sozusagen, über alle Namen ledig und er steht über alle Namen und alle Namen sind ihm untertan und alle Namen ruhen in seinem Griff. Ja. Und dann, wenn wir uns dessen bewusst werden, dann folgt ja der Absatz, in dem seine Heiligkeit Baha'u'llah die destruktiven Kräfte nennt, die sich der Entfaltung des göttlichen Planes entgegenstellen, doch nicht imstande sind, die Verwirklichung seiner Offenbarungsabsicht zu hindern. Das ist jetzt wichtig. Baha'u'llah betont seine Heiligkeit, dass er in der größten Erscheinung Gottes gekommen ist. Und die Erscheinung Gottes auf Erden geht ja mit etwas einher. Was ist das? Und deswegen auch das Tablett Taraz. Ja, oder frohe Botschaft, also Bescharat. Warum? Weil im Endeffekt die Erscheinung von Gott geht damit einher, dass das Königreich Gottes auf Erden errichtet wird. Wenn Gott seine Propheten schickt, sind die Wegweiser, Herolde. Sie sagen, es kommt etwas, der Fanfarenruf erschallt. Achtung, Obacht! Gott kommt, also der König ist am Erscheinen. Nun mit dem Erscheinen Baha'u'llahs ist das Königreich Gottes etabliert. Es wird konstituiert, ja. Und deswegen steht Taraz nicht nur für den Schmuck, den das Gewand seiner Anhänger kleiden soll, sondern es sind sozusagen die Zierde, die den Palast, das Königreich, das Königtum Baha'u'llahs als eben dem Herrn der Namen, als der Erscheinung Gottes auf Erden grenzt, ja. Das heißt sozusagen, es sind Zeichen, Insignien seines Königtums, seiner Amtsherrschaft, seiner göttlichen Obrigkeit, die auf Erden offenbar wird. Und wenn man so will, und deswegen auch später Tajaliyat, also Tajaliyat heißt der Strahlenglanz, Taraz, Tajaliyat haben so einen gemeinsamen Sinn. Und zwar Tajaliyat, der Strahlenglanz, also der Abglanz dessen, was das Göttliche ist. Und Taraz, also ist sozusagen das, was das Göttliche ausmacht. Damit wird nun die Welt geschmückt. Das heißt, das, was Baha'u'llah innekommt als König des Seins, das soll nun auf Erden offenbar werden und deswegen Taraz im Sinne von Zierde ist ein Schmuck, der ein Abglanz, eine Reflexion von der Schönheit und Herrlichkeit des Königtums Baha'u'llahs auf Erden sein soll. Ja? So in diesem Sinne auch, wie gesagt, Tajaliyat, Strahlenglanz, weil es auch wieder um das Prinzip der Widerspiegelung eines Abglanzes von Vollkommenheit geht, der nun von den Sphären droben in dieser Welt hinieden offenbar wird. Ja? Frohe Botschaft, also Bescharat, dasselbe Prinzip, also dass sozusagen verkündet wird, dass nun eben das Königreich Gottes auf Erden errichtet ist. Und in der Kitab Ahdas, das ganze Thema Kitab Ahdas, das Kitab Ahdas war ja die Errichtung von dieser neuen Welt, einer neuen Weltordnung, einer Welt, die eben dementsprechend die Erscheinung vom Königreich Gottes auf Erden ist. Und in diesem Sinne nun erklärt seine Heiligkeit Baha'u'llah, er geht ja dann auf die destruktiven Kräfte ein, die seit jeher versucht haben und auch in dieser Sendung versuchen, den Willen Gottes zu unterlaufen. Der Unterdrücker, der Usurpator, also die dunklen Kräfte, die destruktiven Kräfte, wir haben ja biblisch gesprochen, diese satanischen Kräfte, diese teuflischen Kräfte. Es sind einfach all diese Forces, also die Wirkmechanismen in der Welt des Seins, die sich sozusagen der Verwirklichung des Willens Gottes, also anders ausgesprochen, der Etablierung von Vollkommenheit entgegenlehnen, ja. Und diese Kräfte, auf die gehen wir jetzt gleich nochmal genauer ein, aber diese Kräfte insgesamt, erklärt Baha'u'llah, haben in diesem Zeitalter keinen Einfluss mehr auf die Verwirklichung vom Plan Gottes, weil Gott selber erschienen ist, ja. Man hat zum Beispiel seine Führung abgelehnt, als er Delegierte geschickt hat. Das waren sein Sohn, das war sein, der Gesandte Gottes, das waren zum Beispiel die, alle Propheten der Vergangenheit. Aber nun, wo er selbst erschienen ist, betont er, fiel Gott indes ihnen, also den Feinden der Sache Gottes, in den Arm, offenbarte dieses Licht durch seine unumschränkte Gewalt und schützte es mit seiner Kraft und Macht, bis Erde und Himmel von seinem Strahlenglanz erleuchtet waren. Preist er ihm in jeder Lage. Wir werden gleich mal näher darauf eingehen. Also das heißt, das Königreich Gottes erscheint. Bahá'u'lláh preist seine eigene Größe als dem Herrn aller Namen. Der Herr aller Namen ist erschienen. Mit ihm werden alle Namen offenbar. Das ist ja das, was Bahá'u'lláh auch im Garten Rizwan verlautbaren lässt. Dass sozusagen nun alles ins Meer der Reinigung getaucht wird. Alles wird zu Empfängern der Namen und Eigenschaften Gottes. Die Welt des Seins wird einem Vergöttlichungsprozess unterzogen. Und dementsprechend soll alles Anteil nehmen an dem, was wir dem Reiche der Höhe zuschreiben. Und ich meine auch so zum Beispiel Betitelungen von Abdu'l-Bahá's Werk, Geheimnis göttlicher Kultur und andere Werke auch, ja. Andere hier und da Referenzen in den Schriften, die sind alles Zeugnisse dafür eben, dass mit Bahá'u'lláh dieses der Tag Gottes angebrochen ist, das Königreich Gottes hier erscheint und nun alles in der Welt des Seins Anteil nehmen soll an dem, was wir der himmlischen Sphäre, dem Göttlichen zugeschrieben haben. Und deswegen hat er ja auch einmal gesagt, diese ganze Aussage zum Beispiel, die Kernessenz von der Aussage, dass im Garten Rizwan offenbart wurde, dass keine Manifestation vor 1000 Jahren kommt. Wir haben ja ein paar Aspekte besprochen damals diesbezüglich, aber sehr wichtig war, dass wir betont haben, nun betont Bahá'u'lláh damit, dass Spiritualität nunmehr Realität werden muss. Also das, wofür die Menschen der Vergangenheit gebetet haben, das, was sie in passiver Antizipation erwartet haben, das betont er nun, ist das Mandat seiner Gläubigen, es in der Welt des Seins zu realisieren. Es ist die Pflicht der ganzen Menschheit, diesen Prinzipien in der Welt des Seins Geltung zu verleihen, auf das eben Spiritualität, all das, was wir immer in einer passiven, in einem Dualismus zu den göttlichen Sphären, wir hier und irgendwo anders, eine andere mystische Welt und so weiter, und das, wonach sich die Mystiker sehnen, dass sie so von dieser Welt entfliehen und dann in Höhlen leben, weil sie eben in Gedanken bei dieser geistigen Sphäre sein wollen. Das betont Bahá'u'lláh, muss durch euer Handeln hier Realität werden. Ja, diese Dualität, dieser Dualismus zwischen uns und der geistigen Welt, das ist nun von Bahá'u'lláh erklärt worden als eine integrative Realität. Ja, eine in sich, inhärent übergreifende Realität, ja. Und das ist sehr, sehr essentiell, wenn wir den Kitabach das lesen, aber wenn wir jetzt auch natürlich diese Ergänzungsschriften hier nochmal versuchen für uns zu erschließen. So, also im Endeffekt deswegen ist es jetzt auch Programm in dieser Sendung, dass der Unterdrücker nichts ändern kann daran, dass es determiniert, dass das Königreich Gottes auf Erden offenbar wird, denn Bahá'u'lláh ist als König dieser Welt erschienen, so wie es die früheren heiligen Schriften prophezeit hatten, im Koran und in der Bibel, dass dann eben der jüngste Tag ist und der Herr selbst erscheint und so weiter, der König dieser Welt, der König des am Tage des Gerichts. Das ist nun alles passiert und es ist nun determiniert, dass Bahá'u'lláhs Wille hier Realität wird. Und gesegnet also werden wir dann am Ende des Tabletts, wir werden das Prinzip zum Ende des Tabletts erschließen für uns, gesegnet all diejenigen, die an der Gnade teilhaftig werden, einen Beitrag geleistet zu haben, auch so verschwindend gering, wie der auch ist, dieses Königreich Gottes auf Erden zu errichten oder anderen daran Anteil zu geben an dieser großen Kunde. Und schade um diejenigen, die hier 70, 80, 90 Jahre gelebt haben, aber der Möglichkeit verlustig gegangen sind, im schlimmsten Fall wieder besseren Wissens an der Errichtung des Königreiches Gottes auf Erden Anteil zu nehmen. Ja? Und das ist im Endeffekt ja auch nichts anderes als das, was wir beschreiben als Prinzip der geistigen Erweckung oder eben nicht. Und da sitzen die Bahá'í auch mit den anderen Menschen ja im selben Boot. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel Bahá'í ist, aber dann nicht der Gnade teilhaftig wird, ein Werkzeug für die Errichtung von Bahá'u'lláhs Willen zu sein, dann hat er ja genauso sozusagen die Möglichkeiten und die Potenzialität, die an diesem großen Tage eben inhärent, die diesen großen Tage inhärent innewohnen, Anteil zu nehmen. Und ich meine im Endeffekt, wir wissen, viele der Hände der Sache Gottes haben unabhängig voneinander immer mal wieder dasselbe gesagt. Also unter anderem Janab Samandari oder Herr Furutan oder dergleichen immer wieder, dass sie zum Beispiel bis zum letzten Atemzug dafür beten oder dass die Gläubigen generell dafür beten sollen. Ich habe es immer mal wieder vielleicht in Talks gehört, in Erinnerungen, in Memoiren über die Hände der Sache Gottes, dass wir ein Werkzeug sein sollen, das Bahá'u'lláh benutzt, dass wir nicht ein Werkzeug sein sollen, das so stumpf ist, dass es weggelegt wird. Jeder von uns ist natürlich in diesem epischen Unterfangen ersetzbar und es ist eine Gnade, als Werkzeug dienen zu dürfen, einen Beitrag geleistet haben zu dürfen, von der Hand Bahá'u'lláhs benutzt zu werden. Deswegen benutzen wir auch häufig diese Umschreibung. Manchmal Fehlt uns da der Kontext vielleicht, weil es mehr so eine noch eine formelle Floskel manchmal wird, aber wenn wir sagen, aus den Botschaften des Universalhauses der Gerechtigkeit, dass es um menschliche Ressourcen geht, dann meinen wir dieses Prinzip eigentlich, ja. Menschliche Ressourcen, ein Werkzeug zu sein, das Baha'u'llah nach seinem Willen bedient, ja. Dass der Wille Baha'u'llahs bedient und nutzt, um in dieser Welt des Seins eben sein Königreich zu errichten, ja. Und Ressourcen, also von Mineral bis auch was auch immer, was auch notwendig ist, damit eben dieses, das, was er in dieser Welt formen will, passiert und Form annimmt. Dafür eben halten dann sozusagen menschliche Seelen her, die dann als menschliche Ressourcen für den Willen Baha'u'llahs benutzt werden dürfen. Ja? Und dementsprechend benutzt auch Shorif Fendi die Umschreibung, dass wir Kanäle sind, die so rein sein müssen, dass halt eben die Bestätigung Baha'u'llahs durch uns wirken können. Ja? Aber das ist den Freunden allen bewusst. Ich wollte hier nochmal hervorheben, es geht hier also um eine Absage gegen die dunklen Kräfte, die in den vergangenen Zeitaltern immer den Willen Gottes in Form der Religion unterwandert haben. Und das soll nun in diesem Zeitalter nicht mehr geschehen. Und wie das Baha'u'llah hier ausdrückt, dazu kommen wir in einer Sekunde. Ich wollte nur nochmal ganz kurz hervorheben, hier steht ja auch nochmal in den ersten Sätzen, die Wellen des Meeres seiner Offenbarung wogen vor den Augen der Völker der Welt. Schon mal sehr wichtig, Völker der Welt. Die Sachen sind halt nie zufällig von Baha'u'llah so benutzt, weil das ist eben tatsächlich die erste Religion, die auch wirklich einen universalen Weltreligionsanspruch hat. Natürlich jede Religion heute, die uns bekannt ist, die zu den bekannteren Buchreligionen gehört, ist natürlich eine Weltreligion als solche klassifiziert. Aber im Endeffekt der Anspruch per se als Weltreligion, den finden wir in keiner heiligen Schrift, so wie bei Baha'u'llah, der deutlich immer wieder von den Völkern der Welt spricht, ja. Jetzt müssen wir jetzt erstmal nochmal schauen, ob die Bibel so einen Anspruch überhaupt auf diese Art und Weise hier und da immer mal wieder proklamiert oder ob der Koran überhaupt so einen Anspruch hat. Also so eine Betitelung von Völkern der Welt, die Adressaten seiner Offenbarung sind, finden wir niemals so systematisch und häufig in der Quantität, auch in der Qualität, wie Baha'u'llah das macht, ja. Und die Sonne seiner Sache strahlt durch jeden Schleier und sein Wort der Bejahung steht unerreichbar hoch über den der Verneinung. Über diesen Satz müssen wir in einer Sekunde sprechen. Die Wellen des Meeres seiner Offenbarung, also die Offenbarung Gottes, generell die Worte Gottes werden häufig mit Lebenswasser gleichgesetzt. Das wisst ihr mittlerweile schon aus den vielen Vertiefungen, die wir hatten und aus eurem persönlichen Schriftenstudium. Das kommt zum Beispiel unter anderem vor im Koran, wenn Mohammed selbst ein Wort im Arabischen selbst prägt, eine eigene Kreation bemüht, so wie den Kausar, was sozusagen dieser Born sein soll, dieser Brunnen, aus dem sozusagen das Urwasser, das Lebenswasser, das paradiesische Wasser emaniert und wenn man davon trinkt, dass man dann niemals vergehen wird und dergleichen und dieser Born selber soll dann verschiedene Ströme haben oder so, wo dann ein Strom zum Beispiel Milch ist, dann Wein, Honig und so weiter oder ganz klares Wasser und so. Solche Sinnbilder kennen wir halt natürlich zuhauf, auch dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, dass er auf dem Wasser lief oder dergleichen. Und solche Sinnbilder sind uns auch bekannt. Das Meer, das eben Moses gespalten hat, aber in dem halt natürlich dann Pharao und seine Leute dann ertrunken sind. Also das Sinnbild vom Meer, vom Wasser finden wir natürlich sehr, sehr häufig. Und es ist am häufigsten natürlich eine Referenz zu auf das Wort Gottes, auf das Konzept der Offenbarung, ja. Und in dem Sinne von Baha'u'llahs Offenbarung, wir kennen natürlich den Ausspruch aus dem Kitabach, dass wir uns in das Meer seiner Offenbarung versinken lassen sollen, damit wir eben die Perlen seiner Weisheiten und der Geheimnisse entdecken und dergleichen. Das Meer der Offenbarung ist also nichts anderes als Baha'u'llahs Worte, Baha'u'llahs allumfassende Weisheit, die in Form von seinen Schriften für uns zugänglich gemacht worden ist. Und also in diesem Sinne sind natürlich die Wellen dieses Meeres, sind natürlich die Prinzipien, die auch durch den Zeitgeist getragen, immer mehr sich in der Welt des Seins als unabdingbar erweisen. Ja? Die Wellen sind natürlich Prinzipien, das Meer ist die Offenbarung und dass sie eben vor den Augen der Welt wogen. Nun kennt ja noch nicht jeder seine Heiligkeit Baha'u'llah, ja? Trotzdem wogen diese Meeren vor den Augen aller Menschen. Wie denn? Ja, das sind diese Prinzipien, die durch den Zeitgeist als unablässig notwendig für das Wohl der Menschheit immer und immer mehr etabliert werden, ja? Wie zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt Wir können jetzt zig viele, also zigtausend Sachen jetzt bemühen oder so, aber zwei Dinge stechen besonders ins Auge mittlerweile. Oder sagen wir mal vielleicht drei Dinge, ja, von vielen tausend Sachen, die uns tagtäglich begegnen oder Sachen, über die wir uns über Social Media und Nachrichten und so weiter und Umgang mit anderen Menschen und im Diskurs mit anderen immer mal wieder wundern. Aber im Endeffekt, zum Beispiel, war es undenkbar vor einem Jahrhundert und noch länger, also auch vor allem im 19. Jahrhundert, wo Kolonialismus und Imperialismus in ihrer Hochphase gipfeln und sozusagen eine Handvoll europäischer Mächte mehr als die Hälfte der gesamten Erdoberfläche unterworfen haben und so weiter, dass beispielsweise Länder in Europa miteinander keinen Krieg mehr führen werden. In der Vergangenheit, wo zum Beispiel Kriege für Expansion immer mal wieder an der Tagesordnung standen und so weiter, dass nun sozusagen es so sein wird, dass es in Europa einfach so ohne weiteres zwischen zum Beispiel Frankreich und Deutschland keinen Krieg mehr geben kann und das eigentlich de facto ein Ding der Unmöglichkeit ist und so weiter, ja. Und diese Dinge sind ja alles Zeichen dafür, dass die Menschheit langsam begreift, wenn auch nur in Kindesschuhen durch die Europäische Union oder durch die Vereinten Nationen, worüber auch Shorif Effendi und Abdul-Bahi auch gesprochen haben, dass dann also im Endeffekt die Grundlagen für den Weltfrieden errichtet werden müssen, weil aus einem Eigenvorteil für die einzelnen Völker selbst, ja. Das ist das, was wir die Schritte zum geringeren Frieden nennen. Größte Friede wäre natürlich, wenn das von einem geistigen, unabhängig vom Eigennutzen getragenen Bewusstsein wäre. Aber im Endeffekt diese Schritte, die dahin gehen, ja. Man kann auch zum Beispiel auch so jetzt natürlich in Betracht ziehen, wie immer stärker oder zumindest wie immer mehr in der Vorderfront die Einforderung von Rechten der Frauen gelten zum Beispiel, ja. Und das sind ja nicht nur Rechte wie so zum Beispiel so Quoten auf dem Arbeitsmarkt oder so, sondern auch immer mehr, dass das Thema generell also dass generell das Thema Frau oder beziehungsweise Sensibilität für das Thema der Frau und für diese Dinge in der Gesellschaft immer mehr geschärft werden, ja. Natürlich häufig geht das einher mit schlechten Schlagzeilen, die dann immer wieder Sachen halt wachrufen, die uns dann nochmal ins Bewusstsein auch dann ins Bewusstsein drängen müssen, inwiefern wir als Menschen da noch rückschrittig sind. Aber es sind Dinge, die passieren und diese Schritte werden genommen. Und wenn man vergleicht natürlich zu dem, wie der Rang der Frau vor 100 Jahren oder besonders für die Zeitgenossen Bahá'u'lláhs gewesen ist, dann ist das natürlich eine Sache, die nicht anders als ein Manifest des Zeitgeistes beschrieben werden kann. Und genauso das Konzept von Religiosität, dass Religiosität nicht mehr das ist für die Menschen, was es einst war. Und viele Dinge natürlich auch nun immer mehr auch zum Gegenstand von Hinterfragungen und Zweifel geworden sind und so. Und wenn überhaupt dann Religion in einer anderen Form und immer in neuere Nischen ausgelebt wird und aus diesem starren institutionalisierten Islam und Christentum immer mehr rauskommt und auch die Geistlichkeit immer mehr an Einfluss eingebüßt hat, all das sind ja natürlich auch Zeichen für die Emanzipation wahrer Religiosität und Geistlichkeit, wie Bahá'u'lláh sie beschrieben hat, ja. Die natürlich noch damit ringt in einer Welt, die immer schwerer auch sich dem Atheismus zuwendet. Aber im Endeffekt, ja, bewegen wir uns in diese Richtung. So, und das sind so Aspekte wie eben die Wogen dieses Meeres, die vor den Augen der Menschen offenbar werden, ja. Und dann kommen wir nun natürlich zu diesem sehr entscheidenden Satz, den ich schon öfters jetzt genannt habe, dass eben das Wort der Bejahung über dem Wort der Verneinung steht. Die Bezeichnung der Buchstaben der Verneinung oder das Wort der Verneinung stammen aus dem Schrifttum des Bab, ja. Und dabei werden diejenigen, die dem Bund Gottes die Treue halten, als die erhabensten Buchstaben oder die Buchstaben der Bestätigung bezeichnet. Also gut darauf Acht geben, wenn wir mal die Schriften des Bab lesen, auf diese Bezeichnungen. Auch Bahá'u'lláh greift es auf. Die erhabensten Buchstaben oder Buchstaben der Bestätigung. Während all diejenigen, die sich von der Manifestation Gottes abwenden, Buchstaben der Verneinung oder Leugnung, als Buchstaben der Leugnung bezeichnet werden. Bahá'u'lláh enthüllt in einem Sendschreiben sogar, dass es die Buchstaben der Verleugnung, also der Verleugnung Gottes, immer geben müsse, damit dadurch die Buchstaben der Bestätigung von diesen unterschieden werden und emporragen mögen. So heißt es von seiner Heiligkeit Bahá'u'lláh in einem Gebet. In diesem Zusammenhang heißt es in einem Gebet, denn in deinem Reiche muss es schlechterdings die Buchstaben der Verneinung geben, wie weit sie auch von dem heiligen Düften deiner Erkenntnis entfernt seien, wie schlimm sie auch den wundersamen Morgenglanz deiner Schönheit strahlend am Himmel deiner Majestät vergessen, denn so werden die Worte, die dich bestätigen, hervorgehoben. Also das Prinzip, dass es immer die Kräfte gibt, die den Willen Gottes ablehnen, wird es immer in der Welt des Seins geben, auch in 500.000 Jahren am Ende dieses Zykluses, den wir als diesen universalen neuen Zyklus beschreiben. Und warum ist das so? Weil, nochmal, die Gleichung, um, ohne das jetzt kompliziert zu machen, greifen wir nochmal auf die Gleichung zurück, die ich so häufig schon versucht habe zu bemühen, ja. Ohne dass aber die Freunde mir vorwerfen, wie ein Papagei immer bitte dasselbe gesagt zu haben, ja. Aber das ist mal an dieser Stelle wichtig. Und zwar, Perfektion hat Unvollkommenheit erschaffen aus Liebe. Und diese Liebe ist die Ursache für den freien Willen. Und ein freier Wille, der sich eben nicht universal frei ausdrücken könnte, wäre eben dementsprechend ja nicht frei und dementsprechend würde damit die Liebe Gottes ad absurdum geführt, die auch dementsprechend seine Vollkommenheit dann einschränkt, weil eine Vollkommenheit ist nur vollkommen und absolute Aktualisierung und keine Potentialität mehr, wenn sie den Gegenstand, den anderen Gegenstand, den anderen Pol der Existenz aus völliger Unabhängigkeit und aus völliger Bedingungslosigkeit Existenz verleiht, ja. Und dementsprechend hat also Vollkommenheit, Unvollkommenheit aus Liebe erschaffen. Liebe setzt den freien Willen voraus, der freie Wille, eine Sphäre von Raum und Zeit. Und in einer Sphäre von Raum und Zeit gibt es einfach Pluralität, gibt es Mannigfaltigkeit, gibt es Vielheit, gibt es eben zwischen verschiedenen Polen, also zwischen den zwei Extremen von das oder jenes, ein Spektrum von unzähligen anderen Möglichkeiten, ja. Und kein Bahai ist wie jeder andere Bahai in der Gemeinde, kein Mensch ist wie ein anderer Mensch in der Welt. Entscheidungen, die der Einzelne trifft, sind halt individuelle Entscheidungen im Leben von ihm. Gedanken, die dazu führen, dass eine bestimmte Entscheidung hier oder so getroffen wird, sind dann halt spezifische Merkmale einer persönlichen, spezifischen Biografie. Und deswegen gibt es ein weites, weites Spektrum, existenziell in dieser teleologischen Stufe des Menschen. Und der freie Wille, der ja ein Ausdruck von der Liebe Gottes ist und die Liebe Gottes ein Manifest von seiner absoluten Vollkommenheit, setzt halt nun eben voraus, dass wir in dieser Welt des Seins ein Leben gestalten, das die Summe von Entscheidungen ist, die wir treffen. Und diese Entscheidungen dementsprechend machen ja auch aus, ob wir eben uns für oder gegen den Willen Gottes entscheiden. Ja, im Endeffekt, das ganze Leben ist nichts anderes, wie Abdu'l-Bahá sagt, als die Summe der Entscheidungen, die ein Einzelner trifft. Und die Entscheidungen machen aus, ob er im Endeffekt sich für den Willen Gottes oder gegen den Willen Gottes entschieden hat, ja. Und im Endeffekt ist das nichts anderes als das, was hier beschrieben wird, als das Konzept von Buchstaben der Bestätigung, Buchstaben der Verneinung. Wobei ich natürlich an dieser Stelle nochmal ganz kurz sagen muss, Buchstaben der Verneinung ist tatsächlich schon ein sehr, 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 sehr zugespitzter Ausdruck. In einem Sinne beschreibt der Bab damit alle Menschen, die nicht die neue Manifestation annehmen. Alle. Aber in einem anderen Sinne sind es halt tatsächlich bei Bahá'u'lláh spezifisch die Gegner seiner Sache, also diejenigen, die den Urwillen Gottes sozusagen in der Welt des Seins, die dem Wirken des Urwillens Widerstand leisten wollen. Es ist das, was Christus dann als die Sünde wider den Heiligen Geist beschreibt. Er sagt, jede Sünde wird dem Menschen vergeben, außer die Sünde gegen den Heiligen Geist. Abdu'l-Bahá beschrieb es dann in beantwortete Fragen, als er gefragt wurde mit dem Beispiel, also was heißt diese Stelle, alle Sünden werden vergeben, aber nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Dann sagt Abdu'l-Bahá, ja, es gibt Menschen, die sind dann halt eben, die tun Dinge eben aus Blindheit, weil sie in Dunkelheit sind. Und das ist eine Geschichte. Und dann gibt es halt eben Menschen, die das Licht per se verabscheuen, ja. Und denen kann man dann halt eben nicht helfen, ja. Und im Endeffekt also sind es, wie gesagt, gibt es halt je nach den Kontext der Schriften diese Kategorisierung, dass einmal Buchstaben der Verneinung all jene sind, die sich von der Manifestation abwenden, während die Buchstaben der Bestätigung all jene sind, die Gläubige werden und zugleich eben dann nochmal spezifischer zugespitzt sind es halt eben diejenigen, die die Manifestation bekämpfen. Ja, und warum sie jetzt beide in dieser Welt des Seins sein müssen, hoffe ich, habe ich jetzt verstanden. Es ist also nicht, weil Gott manchen Menschen Gutes will und manchen Schlechtes. All das ist der Ausdruck des freien Willens. Aber, Achtung, Achtung, jetzt wird es ein bisschen philosophischer, vielleicht simpler, als ich jetzt so tue, aber ich will es mal gesagt haben. Eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Wir sagen manchmal, sehr simplifiziert, auch wenn das schon ein Fortschritt ist im Denken, im Lichte der Menschheit, wie sie das Schlechte interpretiert hat oder verstand. Wir sagen aber, das Schlechte gibt's nicht. Das Schlechte ist das Nichtvorhandensein vom Guten. Das ist richtig. Allerdings, in Klammern, ist das nicht ganz vollständig, diese Antwort. Weil, also Abdu'l-Bahá sagt das ja in einem Kontext, der Einfachheit halber beschreibt er das so nach dem Kontext, ja, es gibt das Böse nicht, ist das Nichtvorhandensein von guten Eigenschaften. Allerdings, und das darf nicht missverstanden werden, gibt es aber noch weitere Ausführungen dazu und auch natürlich philosophisch hergeleitet kommen wir zu dem Schluss. Es gibt schon das Böse im Sinne von, dass es als Alternative zu dem Guten ja per se existiert. Also im Sinne von, das Böse existiert natürlich nicht. Das Unvollkommene ist das Nichtvorhandensein von Vollkommenheit, richtig. Aber die Alternative dessen, dass du überhaupt unvollkommen lebst, als solche existiert schon. Das dürfen wir nicht vergessen, ja. Und dementsprechend sagt also Baha'u'llah, das sagt er damit, es gibt die Buchstaben der Verneinung. Es gibt sie und es wird sie immer geben. Es wird sie immer geben, nicht weil so und so viele Menschen in der Community müssen unbedingt Verräter werden, müssen unbedingt Bündnisbrecher werden. Nein, das Prinzip, dass es einen freien Willen gibt, lässt zu, dass solange es einen freien Willen auch gibt, und der auch immer natürlich eine konstituierende, ein konstituierendes Grundprinzip für unser Sein als Mensch ist, wenn es einen freien Willen gibt, besteht die Alternative, zumindest die Alternative existiert. Ja, es existiert, das ist nochmal betonen, das ist mit Absicht, dass ich so formuliere. Die Alternative per se existiert, dass eben jemand, der sich für das Gute entscheidet, auch sich für das Falsche entscheiden könnte. Und dementsprechend betont ja Baha'u'llah auch nur, zum Beispiel, oder offenbart er Aussagen wie diese, dass meine Tränen sind nicht für mich, sondern um die Manifestation, die nach mir kommt oder sowas zum Beispiel, ja. Also im Endeffekt ist es ja natürlich so, dass wir als Menschen linear uns weiterentwickeln, aber das Prinzip, dass es immer möglich ist, sich für das Falsche zu entscheiden, dieses Prinzip wird existieren, weil du den freien Willen hast. Und weil der freie Wille existiert, existiert also das Gute. Es existiert allerdings auch das Schlechte. Nicht als Schlechtes substanziell per se, aber als die alternative Realität dessen, was eigentlich sein sollte. Ja? Der Gegenpol zum Idealzustand des Seins, den ja Baha'u'llah versucht in der Welt, nicht, also den Baha'u'llah bestimmt hat, in uns hervorzurufen, der Gegenpol zum Idealzustand ist eine alternative Realität und diese als solche existiert. Und das beschreiben wir zum Beispiel als Zustand der Hölle oder das Schlechte oder so weiter. Ja? Und deswegen wird es immer die Buchstaben der Verneinung geben, weil die Möglichkeit besteht, dass der freie Wille genutzt wird, um natürlich auch nicht den idealtypischen Zustand anzustreben. Mit den Lebensentscheidungen, die ein jeder Mensch zu tragen hat und was Abdu'l-Bahá ja eben als das ganze Leben zusammenfasst. Die Summe der Entscheidungen, die man trifft. Also für mich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob das für die Freunde auch so spannend war, aber wir wollen jetzt dann weiter noch ein bisschen uns näher mit diesem Satz befassen. In diesem Zusammenhang interpretierte eben, also wo es um die Buchstaben der Verneinung und Bestätigung ging, interpretierte der Bab auch die Shahada des Islam. Die Shahada des Islam ist dieses Ashadu anna Muhammad Rasulullah, Ashadu anna, am Anfang natürlich La ilaha illallah, also dass es keinen Gott gibt außer Gott und dann halt eben, dass Muhammad der Prophet Gottes ist, ja. Und auf den ersten Satz müssen wir acht geben. Deswegen habe ich erst den zweiten gesagt, damit wir auf den ersten acht geben. Und zwar dieses La ilaha illallah. Dieses, es gibt keinen Gott außer Gott. Das ist jetzt sehr wichtig. Das ist sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Weil in der deutschen oder englischen Sprache muss man ja so etwas sagen. There is no God oder sowas, but God. Oder es gibt keinen. Dieses es gibt keinen müssen wir reintun in den Satz, damit der grammatikalisch Sinn macht. Im Arabischen fängt der Satz wirklich an mit nein, kein, nicht, Verneinung. La bedeutet nein, nichts da, ja. La ilaha illallah ist kein Gott. Es gibt, also eigentlich, es gibt keinen Gott. Und das ist der Buchstabe der Verneinung. Versteht ihr? In dieser Aussage, also warum Buchstabe der Verneinung, Bestätigung, wo kommt überhaupt diese Terminologie her? Die leitet der Bab aus dem Glaubensbekenntnis des Islam ab, ja. La ilaha illallah. Illallah bedeutet außer Gott. Checkt ihr schon das Wort? Allah hört ihr schon als Deutschsprachiger auch, hört ihr raus. La ilaha illallah. Und das La sagt kein, nein, verneint, negiert, ja. Deswegen spricht man vom Buchstaben der Verneinung. Das ist jetzt also ein bisschen schicker als im Deutschen, wo man dann noch sagen muss, es gibt keinen Gott. Da kommt das grammatikalisch halt später im Satz. So, es fängt direkt an mit nein, es gibt keinen Gott, ja. Und dann doch außer Gott, ja. Und der Bab betont also, und das ist jetzt nur interessant, diese Buchstaben, also diese Aussage, La ilaha illallah besteht aus 14 Buchstaben. Und die besteht also aus 14 Buchstaben und beginnt mit dem Wort der Verneinung. Und das steht zur Dualität zu und so stehen die, also die Buchstaben der Verneinung in Dualität zum Buchstaben der Bestätigung, wie der Bab erklärt. Indem jeweils der Bab 7 Buchstaben der Shahada auf eine dieser beiden Gruppen überträgt. Also es gibt einmal die Guten und einmal dann halt sozusagen diejenigen, die ja den Willen Gottes ablehnen, ja? So beschreibt er jeweils halt diese 7 Buchstaben. Interessanterweise, der Bab selbst, ein bürgerlicher Name, hat ja 7 Buchstaben. Baha'u'llahs bürgerlicher Name hat 7 Buchstaben. Die Zahl 7 ist schon in der Bibel relevant. Wir haben schon erklärt, warum. Ich will es nicht alles ausführen, aber für die Freunde jetzt, weil eigentlich an sich hatten wir das ja schon getan. Aber sehr, sehr spannend. Im Endeffekt, die Zahl 7 steht für Vervollkommnung, für Vollständigung, für Perfektion und dergleichen, ja? Und für das, also für den Ausdruck des göttlichen Willens und so weiter. Sowohl Baha'u'llah als auch der Bab machen also deutlich, dass die Buchstaben der Verneinung und die Buchstaben der Bestätigung aufgrund, und das ist wichtig, des freien Willens zustande kommen, indem die Menschen die Manifestation Gottes jeweils für das Zeitalter anerkennen oder ablehnen. Und auch diejenigen, die jetzt trotzdem religiös sind, sagt der Bab, und ihre Gebete sprechen, aber dann die neue Manifestation ablehnen, diesen Buchstaben der Verneinung, die beten nicht mehr zu Gott. Sie beten sozusagen den Götzen ihrer Vorstellung an. Es ist nicht so einfach, das Wohlgefallen Gottes dann doch zu erlangen, obwohl Baha'u'llah sagt, jeder kann es erlangen, ja? Weil im Endeffekt reicht die Religiosität per se nicht. Warum reicht sie nicht? Warum? Weil Religion ist ein Werkzeug für den Bab, für Baha'u'llah, für den Urwillen, ist essentiell schon für Mohammed, für Jesus, die ja schon die Erscheinungen Bab Baha'u'llahs in einem anderen Avatar waren, ist nicht wichtig per se, dass du nur das Instrument bedienst. Es geht ja darum, dass du das Instrument benutzt als Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist eben die Vereinigung mit dem Willen Gottes. Und wenn das Instrument dafür nicht mehr benutzt wird, dann kannst du dich religiös nennen. Es ändert nichts mehr daran. Dann bist du nicht religiös, ja? Und dementsprechend also zählt das Label Religiosität ja auch gar nicht. Und es zählt auch nicht, wie viele Gebete man gesagt hat oder nicht. Es zählt, ob du das Wohlgefallen erlangt hast. Das ist essentiell. Ja, es ist eine Haltung zur Religiosität, die über nur den Buchstaben des Gesetzes geht. Natürlich, das Gesetz wird nicht völlig außer Acht gelassen, wie bei manchen anderen religiösen Strömungen, aber es begrenzt es nicht darauf. Das Wohlgefallen ist entscheidend, ja? Und alles, was wir hier tun, kann nur ein Mittel sein, um das Wohlgefallen erlangen zu wollen. Sozusagen, ich bin empfänglich für dein Wohlgefallen, o Geliebter der Welten, ja? Schenk mir so wie Blumen, die halt Regen wollen, schenk mir Regen, ich bin empfänglich dafür. Und dann gibt es halt Pflanzen, die gehen so in die Erde rein, wollen gar kein Wasser. Das sind die Buchstaben der Verneinung. Ja? Und dann gibt es so Baha'i, die sind in der Gemeinde, aber kommen halt nicht so häufig und so, oder tun sich schwer, paralysiert, gelähmt, sind halt diese Pflanzen, die im Schatten sind. Sind halt da, sind der Buchstaben der Bejahung. Sagen ja auch ganz klar, Baha'u'llah ist es. Ist alles, ja? Ist deren alles. Aber im Leben drückt sich das weniger transparent aus als vorher vielleicht. Das ist dieser Schatten, ja? Und dann die Blumen, die völlig empfänglich sind, die ziehen das an. Tatsächlich dann, diesen Regen. Und sind dann halt eben Buchstaben der Bestätigung, die natürlich dann unter den Segnungen Gottes dann auch dementsprechend agieren und sich entfalten und so weiter. So, jetzt aber spannend. Die Anerkennung der Manifestation ist also der größte Prüfstein für die Menschheit, an dem Licht von Finsternis geschieden wird. Und in dem genannten Absatz des Lur Tarazat bezeugt nun seine Heiligkeit Baha'u'llah folgeschwer, und das ist jetzt entscheidend. Wir haben jetzt alles erklärt, um nur so den Rahmen zu erklären. Was ist Buchstaben der Bestätigung, wo kommt das her, die Shahada und so weiter. Aber was jetzt wichtig ist, Baha'u'llah betont, dass sein Wort der Bejahung unerreichbar hoch über dem der Verneinung steht. Seht ihr das? Seht ihr den Satz? Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Die Sonne seiner Sache strahlt durch jeden Schleier und sein Wort der Bejahung steht unerreichbar hoch über der Verneinung. Und dann die Erklärung. Weder die Überlegenheit des Unterdrückers noch die Tyrannei der Gottlosen können seinen Plan durchkreuzen. Und woher kommt das? Achtung. Wird sehr spannend. Qumas, halt dich fest, you're here for right, ja? So, also im Endeffekt erklärt seine Heiligkeit Baha'u'llah in einem Tablett, das offenbart wurde für einen gewissen Sheikh Salman, der hat einige Tabletts von Baha'u'llah bekommen. Aber in einem sehr spannenden Tablett von Baha'u'llah wird erklärt Folgendes, interessant, in Adrianopel offenbart, dass der Grund, es wird sehr, 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 sehr interessant, der Grund, warum in den vergangenen Sendungen stets die Unterdrücker über die Guten überlegen waren, obsiegt haben, dass der Grund dafür das schöpferische Wort Gottes selbst war. Und zwar, weil Mohammed offenbart hat, kein Gott außer Gott hat das Wort der Verneinung die Priorität über der Bejahung bekommen. Also die wahren Gläubigen wurden von den Falschen unterdrückt. Seht ihr natürlich dann, wie es sich im Gang des Islam auch gezeigt hat, dass der Bund Mohammeds unterwandert wurde und die rechtmäßigen Gläubigen dann oder auch die Imame dann unterdrückt worden sind und so, und dann halt eine Mehrheit im Islam entstanden ist, die ja heute dann natürlich auch so und so viele Milliarden zählt, die dann halt eben nicht den richtigen Weg des Islam gegangen ist und so weiter, ja? Von den Spaltungen und auch genauso im Christentum ähnlich. Das heißt also, das Wort der Verneinung stand über dem der Bejahung, also vor dem. Und Baha'u'llah betont im selben Tablett, das ist sehr interessant, erstens sagt er hier ja, dass dein Wort der Bejahung unerreichbar, Betonung auf unerreichbar, hoch über der Verneinung steht. Das heißt, auch die Gegner seiner Sache, die wird es geben, die gibt es. Aber die können nichts machen, um die Verwirklichung seines Willens zu stoppen. Sie sind hilflos, ja? Unerreichbar ist sozusagen das Podest, von dem, wie sein Wille jetzt verwirklicht wird. Und dann in dem anderen Tablett, wo Sheikh Salman über diese Worte der Bejahung und Verneinung belehrt wird, erklärt seine Heiligkeit Baha'u'llah, dass wenn es früher hieß, La ilaha illallah und das Wort Nein, kein Gott, zuerst kam und dann die Bejahung, wurde in dieser Sendung der Buchstabe der Verneinung, Elke, ausgetilgt und Baha'u'llah betont statt La ilaha illallah haben wir offenbart, Hovallah, er ist Gott. Bejahen das in aller Deutlichkeit, bezeugen es und bekräftigen es. Und geben der ganzen Sache Gestalt, nicht? Es gibt keinen Gott außer Gott, bleibt trotzdem undefiniert. Er ist Gott! Das Göttliche ist manifest, ist beschrieben, ist präzisiert und dementsprechend also betont er es der Buchstabe der Verneinung, der sozusagen der Negierung, der Ablehnung wurde abgeschafft. Und wie drückt sich, das ist jetzt natürlich eine sehr mystische Aussage von Baha'u'llah, und wie drückt sie sich nun praktisch aus? Durch nichts anderes als den Bund. Ja, natürlich also durch den Willen Baha'u'llah, der durch den Zeitgeist natürlich die Welt lenkt, aber darüber hinaus ganz praktisch durch den Bund. Der Bund, das Bündnis lässt nicht zu, dass Buchstaben der Verneinung, also egoistische Menschen, Menschen auf dem Irrweg oder wie auch immer, destruktiv toxische Menschen, eben im Deckmantel der Religiosität oder wie auch immer, den Glauben von innen eben spalten. Und das gibt's im Bahai-Glauben nicht. Und das hatte der Islam nicht, das hatte Christentum nicht. Und deswegen sind sie halt in diese Finsternis versunken, in der sie dann versunken sind, ja. Das heißt im Endeffekt, das ist die Abschaffung vom Buchstaben der Verneinung. Und jetzt könnte natürlich die Frage kommen, oder sie würde später, spätestens nach der Sendung, würde natürlich das per WhatsApp von Qmas kommen. Warum hat Gott überhaupt den Buchstaben der Verneinung dann offenbart? Warum? Also in den früheren Religionen, ja. Wieso? Zum einen, weil natürlich wir uns, Elke hat sich gerade in diesem Moment gemeldet, vielleicht müsste genau dazu
okay.
Was sagen.
Er ist Gott, wurde aber doch zu Ich bin Gott.
Ja, also in dem Sinne, dass Baha'u'llah, also das oder jenes, Baha'u'llah da an jener Stelle in Adrenopel Hovallah als Glaubensbekenntnis jetzt in diesem Kontext offenbart, später natürlich auch das auf sich selbst bezogen oder dergleichen, da bezieht sich das eher ja auch auf keinen anderen als Baha'u'llah ja selbst. Und weil der Bab ja schon sagte, dass Hova oder das Hu, dass wir eben ihm also als Pronomen Gott zuschreiben, kein anderer ist, als er den Gott offenbaren wird. Der Kontext der Offenbarung damals natürlich ist ein spezifischer, Baha'u'llah seine Sendung noch nicht völlig den Zenit erlangt und in diesem Kontext auch natürlich bedient Baha'u'llah ein Glaubensbekenntnis, das den früheren Religionen auch bekannt war oder dergleichen. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang einfach nur, dass der Buchstabe der Verneinung rausgenommen wurde aus dem Glaubensbekenntnis. Ja, aber was entscheidend ist, ist im Endeffekt folgendes, dass also in den früheren Religionen wir davon ausgehen, dass hier vorbereitende Stufen für diese Sendung gewesen sind, also für dieses Zeitalter, für das Zeitalter, das der Menschheit heranreift. Also wir müssen voraussetzen in unserer Gleichung, dass der Mensch in den früheren Zeitaltern also noch nicht reif war. Die intrinsische Veranlagung, irgendwann dieser Mensch zu werden von heute und darüber hinaus, die hatte der Mensch, aber er war natürlich noch nicht auf dieser Stufe. So, das heißt also dementsprechend, dass in den früheren Religionen gar nicht gedacht war, gar nicht determiniert war, gar nicht bestimmt war, dass natürlich die Welt so etwas wie Einheit der Menschheit erreicht. Und so natürlich muss man vorwegnehmen, dass natürlich auch die historisch, wissenschaftlich, sozialen Mittel gar nicht gegeben waren, damit überhaupt die Menschen so als eine Einheit und als ein Weltkörper interagieren können. Weil all das gar nicht gegeben war und auch die geistige Reife des Menschen gefehlt hat, um so etwas auch überhaupt, so ein Apparat auch bedienen zu können, konnte der Mensch auch nicht so etwas wie den Bund bekommen. Und dementsprechend, weil es kein Bündnis gab, war die Religion natürlich auch dazu bestimmt, in sich zu verfallen. Jetzt könnte man fragen in der Kausalität, warum mussten sie aber zerfallen, die Religionen? Warum denn? Ja, weil wenn das nicht passiert wäre, also das, wo es passiert, also der Zerfall der Religionen trat eben einerseits unvermeidlich an, weil die Menschen einfach nicht reif waren, das muss man natürlich dazu sagen. Die Menschen konnten natürlich dieses Geschenk Gottes, also die Gabe der Offenbarung nicht entsprechend auch, die konnten dem nicht entsprechend Geltung verleihen, aber diese Unreife, die ja sowieso unvermeidlich dazu geführt hat. Ein anderer Punkt, der hier wichtig ist, die Religionen der Vergangenheit sind auch nur diesem Schicksal zerfallen, dass sie irgendwann einen Termin hatten, wie der Koran sagt, ein Ajal hatten, eine Frist, wo sozusagen ihre Zeit abgelaufen war, damit sie sich hier auch natürlich durch nichts späteren Offenbarungen zuwenden. Wenn die Religion in sich nicht zerfallen wäre, würde auch natürlich die Etablierung der nächsten Religion umso schwieriger gestaltet werden, ja? Und dementsprechend, also, ich meine, jetzt mal Hand aufs Herz, ja, jetzt mal ganz ehrlich, wir sehen ja, die Religionen heute, also bekleckern sich ja gar nicht mit Ruhm und so weiter, medial und vor den Augen einer immer mehr skeptisch werdenden Welt. Und immer noch sagen die Leute, also ich meine, im Endeffekt, Islam ist schon fast ein verpöntes Wort geworden. Leute sagen immer noch Siegel der Propheten. Also muss diese Endsternigkeit sich nur vor Augen führen, ja. Das heißt also, wir sehen, diese Sachen haben überhaupt keine Anwendung mehr in der heutigen Welt, haben gar keinen positiven Einfluss mehr auf die Welt, also das, was Kirche macht oder dieses ganze Label Islam und so. Und trotzdem diese Verstocktheit von Milliarden Menschen vor einer neuen Offenbarung, das zeigt ja natürlich nur, wie engstirnig und schwierig der Mensch ist in seiner Annahme von dem, was wahr ist und in seiner Selbstoptimierung und in dem, wie schwer empfänglich er auch für die erzieherische Hand Gottes ist, ja. Folglich sagte Shori Effendi beispielsweise in Lights of Guidance, kann man das nachlesen, sagt er, die Reform damals im Christentum war im Endeffekt nichts anderes als von Gott gewollt als Strafe für die Christen, damit sie, weil sie die Sache Mohammeds nicht angenommen haben, in sich nicht geeint sind, und die waren ja sowieso nie geeint, aber immer stärker in Lager zerfallen, ja? Das ist eine Schwächung des Christentums gewesen. Und genauso ist es mit den Spaltungen im Islam, das ist eine Schwächung des Islam gewesen, ja? Und so in diesem Sinne, also ich meine, es gibt verschiedene Kontexte, Winkel, von der wir auf diese Sache schauen müssen. Zum einen, also wie gesagt, nochmal die Unreife der Menschheit, die nun eben vorbereitet wurde, darauf ihr Reifezeitalter zu erreichen und dann eben mit einer Offenbarung betraut zu werden, die sie befähigen wird, die Einheit der Menschheit zu errichten. Dementsprechend, um die Einheit zu errichten, musste so etwas wie der Bund gegeben sein. Weil in den früheren Zeitaltern so etwas nie möglich gewesen wäre, durch den Bund eine so starke Einheit zu tragen, wurde auch so etwas den Menschen vorenthalten. Also ich meine, offenbart wurde es ja als Dokument, wenn man so will, nicht Teil des Koran oder Teil der Bibel oder dergleichen und so weiter. Also ich meine, die Bibel sowieso dann wurde Jahrzehnte später dann sowieso zusammengetragen. Aber ich meine, so etwas wie ein Bund, der trotzdem, obwohl er dargelegt wurde, jetzt in der Person von Petrus oder Imam Ali oder so weiter, ihr wisst, was ich meine, hatte keine praktische Relevanz, keine autorisierte Implikation für alle Adressaten, und dementsprechend, also ist der Bund ja dann auch, ist die Religion auch dementsprechend ohne die Anwesenheit eines Bundes ja auch dann in sich zerfallen, und die Bahai-Religion ist mit diesem Bund gesegnet, und dementsprechend ist also der Buchstabe der Verneinung ausgelöscht und der Buchstabe der Bejahung bestätigt und gestärkt worden. Wir müssen das also alles als ein Vermächtnis der Menschheit betrachten. Wir müssen das als evolutionäre Stufen betrachten, durch die die Menschheit als solche ging, um nun in der Lage zu sein, so etwas wie den Bund zu tragen. Das ist also auch nicht, das muss ich ja euch jetzt nicht sagen, aber wir betonen es nochmal, das hat ja auch nichts mit einem interreligiösen Wettkampf oder so zu tun, sagen so, jetzt haben wir in diesem Zeitalter das, aber ihr hattet das nicht, sondern sie erkennen das natürlich als ein fortlaufendes, als einen fortlaufenden Prozess, als einen Werdegang der Menschheit, einer Menschheit, die nun eben durch verschiedene Stufen ging und nun an der Schwelle zur Reife steht und dementsprechend auch mit so etwas wie dem Bund gesegnet wurde, um so etwas wie die Einheit der Menschheit überhaupt stemmen zu können. Ja, also das heißt, wir haben dann in diesem Zusammenhang nochmal über diesen Buchstaben der Verneinung und den der Bejahung gesprochen und wollen nochmal ein paar andere Aspekte nochmal hier hervorheben. Also offensichtlich bergen also dieses Konzept Buchstabe der Verneinung und Bejahung tiefergehende Konzepte. Bahá'u'lláh selber in verschiedenen Tabletts geht auf diese ein. Unter anderem habe ich eben dieses Prinzip an Sheikh Salman genannt, dass er ausführt, dass in dem Glaubenssatz, es gibt keinen Gott außer Gott, der Buchstabe, das Wort der Verneinung vor der Wirklichkeit der Bejahung stehen und die schöpferische Wirkung dieser Aussage dazu geführt hat, dass von der Stunde seiner Offenbarung an die Antagonisten innerhalb der Religion des Islams die Oberhand über die Getreuen und der Vergangenheit erhalten haben. Und alle Leiden, sagt Bahá'u'lláh auch, die den aufrichtig Gläubigen von den Ungetreuen, also von den Bündnisbrechern innerhalb der Sendung des Islam zugefügt wurden, gehen so gesehen auf die schöpferische Kraft zurück, die in dem Vorzug des Wortes der Verneinung über das Wort der Bejahung niedergelegt wurde. Und dies verfügte eben die göttliche Weisheit unter anderem, wie ich schon gesagt habe, das ist alles nur, um das nochmal zusammenzufassen, wegen der geistigen Unreife der Menschen, für die der Bund zur Stiftung der Einheit der Menschheit noch nicht tragbar gewesen wäre, offensichtlich aufgrund der historischen und sozialen, kulturellen Normen und Bedingungen. Darüber hinaus und dadurch aber auch den Weg für die künftig spätere Offenbarung des Verheißenen zu ebnen, der erscheinen werde, um jeden Zwist unter den Glaubensgemeinschaften zu lösen und dergestalt die wahren Gläubigen notgedrungen zu erlösen. Auch so sei allein der Verheißene dazu bestimmt, nach Ablauf früherer Zeitalter die Menschheit schließlich zu ihrer geistigen Reife zu erziehen und ihnen eben die Wirklichkeit eines Bündnisses in aller Klarheit zu offenbaren. Und ein weiterer Aspekt eben des göttlichen Ratschlusses ist natürlich in der Prüfung. In der Prüfung der Glaubensgemeinschaften früherer Zeitalter zu sehen, die dadurch in ihrer Aufrichtigkeit und Treue eben auf die Probe gestellt wurden, wer eben zu den wahren Gläubigen gehörte und wer eben nicht. Aber durch diese größte Offenbarung indes, so offenbart seine Heiligkeit Baha'u'llah, wurde der Tag Gottes eingeleitet, der die Menschheit ihre bestimmungsgemäße Reife werde erfahren lassen. Und so wurde nunmehr von ihm in aller Souveränität, und das ist nochmal wichtig, und in aller Souveränität und Macht, wie er selbst hier nachdrücklich bezeugt, der Buchstabe der Verneidung jede Kraft entzogen. Ja, die frühere Glaubensgrundlage, die als Eckstein des Islam galt und in der es hieß, es gibt keinen Gott außer Gott, wurde dergestalt, wie wir eben hervorgehoben haben und Elke nochmal ergänzt hat, von seiner Heiligkeit Baha'u'llah durch die Bekräftigung des bejahenden Wortes und der Tilgung des negativen Buchstabens in das unermesslich neue Kräfte freisetzende Zeugnis transformiert, er ist Gott oder ich bin Gott. Also die Pronomen, die wir Gott zuschreiben, sind ohnehin immer die Manifestation in Form Baha'u'llahs, ja. Und dies besagt nichts anderes. Dies besagt nichts anderes, als dass in diesem Zeitalter die Zügel und die Geschicke der Amtsgewalt Gottes im Griff Baha'u'llahs liegen, der den Fortschritt seiner Offenbarung vorantreibt, wenn auch alle Menschen und alle Mächte dieser Welt sich in ihm entgegenstellen sollten. So sind alle destruktiven und den göttlichen Willen verneinenden Kräfte in dieser Sendung für völlig wirkungslos erklärt worden. Und was sich nicht zuletzt bereits historisch greifbar darin manifestiert, dass auch keinerlei Aufbegehren gegen das Bündnis Gottes die Einheit der Sache je beeinträchtigen konnte. Von Misayahia aus der Barbie-Zeit genommen, bis hin eben zu der Zeit von Mason Rimi und davor und so mit Muhammad Ali und so weiter, konnte nichts die Sache Gottes unterwandern. Denn wie von Baha'u'llah selbst versichert, ist dies eben der Tag, dem keine Nacht mehr folgen wird. Und das ist eben dieses, dass der Buchstabe der Verneinung ausgetilgt wurde und der Buchstabe der Bejahung bestätigt wurde. Um abschließend, ich glaube, also jetzt, obwohl wir noch ein bisschen Zeit haben, so viel mehr, glaube ich, werden wir nicht mehr machen heute, weil ich glaube, das war einfach viel Information, schätze ich irgendwie. Aber ein, zwei Punkte müssen wir hier nochmal nennen zu diesem Absatz. Und zwar, da wo es heißt hier, großer Gott, seine Zeichen haben die Welt umfangen, seine Beweisungszeugnisse sind strahlend offenbar wie das Licht und doch zeigen sich die Unwissenden achtlos, ja widerspenstig. Wenn wir in die heutige Welt schauen, sehen wir, dass dieser Satz wahrer nicht sein könnte. Die Zeugnisse und Zeichen Baha'u'llahs, die die Welt umfangen, sind ja das, was ich schon gesagt habe, sind diese Ausdrucksformen des Zeitgeistes. Dinge, von denen die Welt weiß, wir brauchen sie, wir müssen sie umsetzen, sie sind unabdingbar notwendig für die kulturelle Evolution der Menschheit. Und ich meine so Dinge wie Corona oder so, das haben wir schon zigtausend Mal jetzt gesagt, jetzt sage ich es zum letzten Mal nochmal, aber das waren ja auch Dinge, die an die Menschheit jetzt zwingen, ja, zu einem neuen Bewusstsein zu reifen. Und zwar, dass eben Krisen und Konflikte kein ID kennen, kein Passport kennen, keine Ländergrenzen kennen, auch die Welt nicht einteilen in erste, zweite und dritte Welt. Das sind Herausforderungen, die der ganzen Menschheit als solche gestellt werden. Und wenn die Menschheit nicht lernt, kooperativ und universal, holistisch als eine Ganzheit zu denken und die Probleme der Welt anzugehen, dann wird sie in diesem Zeitalter einen hohen Preis dafür zu zahlen haben. Und das haben die Menschen in der Corona-Zeit ja in etwa ja erkannt, wo Kooperation und auch noch Teilen von Erkenntnis und Information auf eine Art und Weise geschah wie nie zuvor. Und ich meine, darüber hinaus erkennen wir auch, ich meine, ob das jetzt Nachwirkung hat in der heutigen Welt, das haben wir dahingestellt, aber ich meine, es sind halt so Dinge, die der Zeitgeist uns aufzwingt zu erkennen. Und das sind so unter anderem die Zeichen, die die Welt umfangen. Die Beweise und Zeugnisse, die strahlend offenbar sind. Zum Beispiel dieses ganze Konzept, auch wenn nur in Kindeschuhen, von den Vereinten Nationen, die ich heute genannt habe, von der Europäischen Union und solche Dinge. Dass immer mehr dieses Prinzip von der Notwendigkeit einer Weltsprache erkannt wird oder so weiter. Ja. Und es wird ja so erkannt, ich meine auch nicht unbedingt zum Wohle der Menschen, sondern zum wirtschaftlichen Eigennutz. Ja, die Leute, die Akteure in unserem Land müssen jetzt die Sprache sprechen, die alle Leute auf der Welt sprechen. Also lasst uns das Curriculum dafür stärken und so. Das sind so Dinge, also sowas und auch die Emanzipation der Rechte der Frau und so weiter. Das sind Dinge, die langsam immer stärker etabliert werden und die Baha'u'llah durch ein schöpferisches Wort schon in die Welt gelegt hat. Und die von denen, und das sind Zeichen und Prinzipien seiner Sendung, Wogen seines Meeres im ersten Absatz, wo er davon sprach. die die Menschheit bestaunt, die sie beobachtet, erkennt. Aber dann betont er, und die Unwissenden sind dennoch achtlos. Ja, sie sind widerspenstig. Widerspenstig heißt, du bist einfach stur. Du weißt, das ist gut, aber du willst es trotzdem nicht annehmen. Ja, du siehst, die Welt geht kaputt, die alte Weltordnung rafft die Menschen dahin. Und so viele Träume werden zerstört, so viele Zukunftsvisionen werden ausgetilgt, Jugendliche werden einfach so in ihrem Potenzial gehindert und so weiter, tragbare Akteure der Gesellschaft zu werden und so weiter und so fort. Und dennoch etabliert sich nicht das Prinzip von der Besserung der Welt eben. Und das sind diese Dinge, die Baha'u'llah hier beschreibt als Beweise und Zeugnisse, die der Welt offenbar sind. Und die Unwissenden sind achtlos, aber widerspenstig. Und es gipfelt natürlich darin, dass wir dann Menschen erklären, dass die Sendung Baha'u'llah erschienen ist, dass das ein Weg ist zur Lösung der Probleme der heutigen Welt, dass es ein neues System ist, eine neue Ordnung, um eben auf den Trümmern von dem, was uns eben als Menschen offenbar geworden als obsolet erscheint, darauf aufzubauen gedenkt. Und dennoch eben sehen wir auch so bei der Lehrarbeit, bei Community-Building-Prozess, bei dem, wie Menschen Akteure in diesem ganzen Plan werden, wie ihre Herzen für Baha'u'llah geöffnet werden oder dergleichen, zeigen sich die Menschen immer noch lethargisch, träge, und der ganze Prozess, der die Menschheit unmittelbar schon längst zum Königreich Gottes hätte einladen müssen, wegweisen müssen, verzögert sich. Und deswegen, das ist das, was Baha'u'llah hier beschreibt, dass die Zeichen seiner Offenbarung offenbar sind. Sie sind klar wahrzunehmen. Viele erkennen sie durch diesen sogenannten Zeitgeist. Also Zeitgeist meinen wir, wenn Leute nicht wissen, was die Baha'i-Religion ist, aber trotzdem erkennen aus einer Not heraus, dass dieses oder jenes Prinzip notwendig ist für das Gelingen von dem Machwerk der Menschen, der Welt, für die Menschen. Und nichtsdestotrotz, mit all diesen Zeichen, also wir brauchen eine Einheit, wir brauchen die Europäische Union oder so, und dann so zum Beispiel so Dinge wie zum Beispiel England tritt aus der Europäischen Union oder so. Das ist dann wieder ein Akt der Widerspenstigkeit, verstehen wir? Oder halt eben andere Dinge, die jetzt in der politischen Bühne und so passieren, ohne jetzt Details zu nennen oder so. Also das sind halt eben diese Zeichen, die offenbar sind, Prinzipien, die der Welt gut tun, Sachen, die die sachkundigen Menschen schon erkennen, aber die noch nicht universal von allen getragen werden. Und insbesondere gipfelt natürlich die Widerspenstigkeit, wie ich schon gerade gesagt habe, darin, dass der Anspruch Baha'u'llahs und seiner Offenbarung nahegebracht wird, als etwas, was den toten Körper von Religiosität, der dahin siecht, erneuert und belebt. Und dennoch sagen Leute, ja, so wie oft haben wir das gehört? Das ist doch das, was Baha'u'llah sagt hier mit der Widerspenstigkeit und die Unwissende. Ja, es klingt sehr gut, aber ist trotzdem nichts für mich. Wie? Wir sprechen hier von Wahrheit. Wie kann Wahrheit nicht etwas für dich sein? Dann ist es doch das, was Baha'u'llah sagt. Dann ist es Widerspenstigkeit. Ohne dass wir so natürlich über unsere Mitmenschen denken würden. Aber ich meine, der Ratschluss des göttlichen Erziehers sagt das ja. Er sagt, die Zeichen sind da, die Beweise sind da. Wir reden hier, das, worüber wir mit Leuten reden. This enterprise is nothing else than the enterprise about truth. Und this is the business transaction of truth. Also es geht hier um Wahrheit. Es geht um Bewusstseinsbildung. Wie? Das ist nichts für dich. Aber es klingt alles gut. Es klingt alles richtig, aber für dich ist das nichts. Was soll das heißen? Also wir sehen, das ist eine Absage an die menschliche Ratio. Eine Absage der menschlichen Vernunft. Wirklich. Und solche Sachen halt passieren und wir sehen sie zuhauf und trotzdem haben wir keine andere Möglichkeit, als natürlich mit Liebe zu versuchen zu begleiten und die Umstände zu schaffen, dass sich dann alle in unserer Präsenz und mit uns halt auch wohlfühlen und so weiter. Und das ist dann natürlich auch die Aufgabe der Baha'i, Lebensspender der Welt zu sein und so. Aber ich meine im Endeffekt, also den Freunden ist schon bewusst, wir haben das alles schon erlebt. Was damit gemeint ist, dass Baha'u'llah sagt, seine Prinzipien sind deutlich, seine Zeichen sind offenbar, Zeichen der Zeit sagen, es braucht einen neuen Kurs, es braucht eine neue Wegweisung für die Menschheit. Es braucht etwas, das die Menschen, wir müssen das nur mal vor Augen führen, nur mal, um das in dem Spektrum auch nachzuvollziehen. Ich hatte vorhin habe ich mal hervorgehoben, Baha'u'llah erscheint in einer Zeit, in der der Imperialismus in seiner Hochphase gipfelt, der Kolonialismus seine höchste Ausdehnung erreicht. Eine Handvoll europäischer Mächte, mehr als die Hälfte der gesamten Erdoberfläche, mit einem Drittel der gesamten Erdbevölkerung knechten. Im 19. Jahrhundert, in so einer Zeit, wo die Welt zerstritten ist und es politischen Wettkampf gibt, erscheint Baha'u'llah und verkündet der Menschheit die frohe Botschaft von der Vereinigung der Menschheit. Und in die nachfolgenden Jahrhunderte und Jahrzehnte waren ja nicht nur von Kriegen geprägt, sondern aber auch von Aspekten der von einer sehr gravierenden Unmenschlichkeit, ja, von der man heute nur schwer nachvollziehen kann, dass das irgendwie Teil der menschlichen Geschichte sein soll. Rassismus, also Sklaverei, eine Sache. Dann halt stärker ausgeprägter Rassismus, der immer mehr offenbar wird. Dann zig Genozide oder dergleichen an kulturelle Minderheiten und so weiter im 20. Jahrhundert und so. Und dann Wissenschaft, die Nationalsozialismus versucht irgendwie salonfähig zu machen, die andere Formen von Rassismus und von absurdem Denken versucht salonfähig zu machen. Wissenschaft, die in der Dialektik, in Akademien und so darüber debattiert, Anfang des 20. Jahrhunderts, ganz am Anfang 1900 so und so, ob die Frau nicht minder bemittelt ist verglichen mit dem Mann und sowas. All diese Dinge sind passiert, all das ist das Vermächtnis auch von Wissenschaften und dergleichen. Und wir sehen, Baha'u'llahs Offenbarung ist der Zeit weit voraus, wo es in den meisten Ländern bis in den 60ern und 70ern kein Wahlrecht für Frauen gegeben hat. In einer Welt, in der beispielsweise zum Beispiel, wie jetzt diese Geschichte ja auch kennt von Rosa Parks und so in Amerika und sowas, wo dann halt Schwarze da sitzen mussten, Weiße hier sitzen müssen und es in Südafrika Bänke gibt für farbige Menschen und dann Bänke für weiße Leute und so weiter. In so einer Zeit, in so einer Welt und die Zeichen davon spüren wir heute ja immer noch und so und auch nirgends in der Welt ist ja auch wirklich der Rang der Frau, nicht nur wenn die durch Arbeitsquote irgendwie etabliert sind, der Blick auf die Frau. Der Blick auf die Frau, die ganzen Statistiken, die rauskommen, für die wir immer einen blinden Fleck im Kopf hatten, im Bewusstsein hatten oder so. Wie viele Frauen Opfer von Gewalt werden, wie stilisiert und primitiv auch das Frauenbild ist, das Männer im Osten wie im Westen mit sich tragen oder dergleichen. All diese Dinge. In einer Zeit, wo die Welt so ist, spricht Baha'u'llah eben von, die Erde ist nur ein Land, alle Menschen sind seine Bürger, von Gleichwertigkeit von Mann und Frau und legt noch einen drauf und sagt sozusagen, der Weltfrieden, also Abdu'l-Bahá sagt es, hängt von der Anerkennung der Rechte der Frau ab, die Frau ist dem Mann sogar vorzuziehen oder dergleichen. Und all diese Prinzipien. Natürlich ist die Sendung Baha'u'llahs weit der heutigen Zeit und auch der letzten Jahrzehnte, wir müssen ja das an dem messen, wann Baha'u'llah gekommen ist, weit der Welt voraus. Und wir Menschen denken immer noch tatsächlich, wenn wir davon hören, das klingt gut. Aber für mich ist es nichts. Irgendwie, weiß ich nicht, scheint ein paar Semester Studium in der Universität, wo ich eher schlecht als recht abgeschlossen habe und ein bisschen vielleicht nur Ratio scheint zu reichen, um sich im Leben zurechtzufinden und Entscheidungen zu treffen, die dann irgendwie passen, die aber im Endeffekt dann heute von den Jugendlichen nichts anderes sind als ein Abbild von dem, wie die sogenannte Generation Gen Z halt Entscheidungen trifft und die Generation davor hat sie halt getroffen, wie die Generation davor halt Entscheidungen getroffen hat. Also wir erkennen gar nicht, dass alle Entscheidungen auch kulturell normativ determiniert sind und denken dann an unsere Einfältigkeit, nee, ich bin es wirklich, der eigentlich mein Leben selber gestaltet. Ich bin es, der mir Normen und Prinzipien und Prioritäten im Leben setzt, danach strebt, diese zu verwirklichen und eigenen moralischen Kompass für sich gesetzt hat. Die Wahrheit ist, das ist alles eigentlich von der Gesellschaft im Endeffekt zu einem großen Grade vorgegeben. In diesem Mischmasch und in diesem Allerlei in der Gesellschaft kommen wir dann, konstruieren wir hoffentlich besser als schlechter, irgendwie dann für uns eine Identität, die hoffentlich irgendeinen moralischen Kompass hat, aber de facto, der moralische Kompass, nicht für den Einzelnen, sondern wir sprechen ja hier von den Belangen der ganzen Menschheit, der kann nur von einer unabhängigen, externen, vortrefflichen Instanz kommen, die in der Lage ist, eben diese Befähigung zu geben. Und diese Befähigung eben seit jeher kam eben nur durch einen Offenbarer und deswegen ist A geklärt, dass Religion zeitlos ist als Prinzip und B, dass die Religionen der Vergangenheit allerdings abgelaufen sind, ihre obsolet sind und dass eben tatsächlich der einzige Weg für die Menschheit, um tatsächlich zur Einheit der Menschheit zu kommen, die Offenbarung Baha'u'llahs ist. Warum auch? Weil wir sprechen von einer Offenbarung, die in sich geeint ist. Darüber habe ich heute gesprochen. Es gibt durch das Bündnis kein Baha'i Ost, kein Baha'i West und so weiter. Keine Religion hat in sich eine Einheit und wie will sie die Welt von Einheit überzeugen? Und darüber hinaus, wenn wir auch, warum kann es nicht die Politik sein? Es gibt in sich, in keinem Land, auch natürlich gibt es offensichtlich unter den Parteien keine absolute Einheit. Und wenn es die auch gäbe, ist jede Partei, die gewinnt, trotzdem nur eine Minderheit im Gegensatz zu den vielen Millionen Menschen, die entweder für eine andere Partei gewählt haben, die da halt nicht gewonnen hat, oder aber die gar nicht gewählt haben oder nicht wählen durften. Also es bleibt eine Minderheit. Und darüber hinaus, diese eine Partei, die regiert in einem Land, ist eine Minderheit im Vergleich zu den ganzen anderen Parteien und ideologisch geprägten Labels, die es sonst auf der Welt gibt. Unter so viel Diversität ist es doch klar, dass es keine Möglichkeit zu einem geeinten Handeln geben kann, zu einer geeinten Norm geben kann, Vor allem, weil Normen auch nicht zuletzt auch ein Produkt auch von Kultur und Kulturinteressen und dergleichen sind und natürlich von ökonomischen und politischen Interessen. Es muss also eine unabhängige Instanz geben, die dieses Einheit, also ein universales Prinzip auch in die Welt durchfluten lassen kann. Und das eben muss eine Offenbarung sein, die weder des Ostens noch des Westens ist und den Anspruch hat, für alle Menschen gleichsam erschienen zu sein. Und erstmals in der Menschheitshistorie, dafür legen ja die Briefe an die, und die Sendschreiben an die Könige der Welt Zeugnis ab, ist das durch die Feder Baha'u'llahs und durch seine Zunge der Größte geschehen. Ja, ich meine, soweit dazu heute. Nächstes Mal machen wir weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, geschätzte Freunde. Isiel hat sich noch gemeldet, bevor wir dann uns in zwei Wochen
Eine Frage habe ich noch. In der Hochzeit des Christentums beispielsweise und nachfolgend in der Hochzeit des Islam, das, was die heiligen Bücher vorgegeben haben, wie die Gesellschaft aussehen soll, ist ja nie komplett auch so passiert. Wir sprechen jetzt davon, dass wir die Einheit der Menschheit befördern wollen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass in dieser Sendung das Ergebnis am Ende stimmt?
Kurze oder doch ausführlichere Antwort? Es ist Fangfrage gewesen, natürlich ausführlichere Antwort, ja. Also sonst hätte ich aus Witz jetzt einfach kurz gesagt, ja, sehr wahrscheinlich, aber das gibt uns ja jetzt an dieser Stelle nichts. Also ich meine im Endeffekt, nur mal zu der Ausgangslage deiner Frage, dass Christentum und Islam Sachen gesagt haben, die in der Gesellschaft da nicht völlig umgesetzt worden sind oder so. Ich sogar wage zu behaupten, dass sie eigentlich für den Gesellschaftskörper gar nicht so viel offenbart haben. Deswegen konnte gar nichts auch realisiert werden. Das Christentum ist fokussiert auf die Erlösung des Einzelnen. Es ist ein singularer Weg des einzelnen Menschen zu seinem Seelenheil und seiner Erlösung. Und das Christentum ist viel mehr mystischer, als eigentlich die Menschen später draus gemacht haben oder so mit der Kirche und so. Und das ganze Fundament Kirche, ich meine, das schon, ist ja eine Sache, die ja später ein Add-on von Menschen war. Wir finden da nur minutiöse Grundlagen überhaupt in der Bibel dazu, zu einer Gemeindestruktur. Und wenn wir auch was zu einer Gemeindestruktur finden, finden wir nichts zu einer Gesellschaftsstruktur im Christentum. Das ist entscheidend. Und das andere ist, was beispielsweise, deswegen sagt ja auch Christus, gib dem König, was des Königs ist und Gottes, was Gottes ist und so weiter. Und darüber hinaus im Islam, weil viele Leute heutzutage auch sagen, der Islam ist vereinbar mit der Demokratie oder sowas. So gemäßigte Leute, entweder halt so gemäßigte Deutsche oder halt eben so gemäßigte Muslime. Die Realität ist, der Islam ist nicht mit der Demokratie vereinbar, weil die Demokratie damals in Arabien gar nicht den Menschen bekannt gewesen ist. Mohammed, als er den Koran offenbart, spricht zu Menschen, die das Prinzip von dieser Demokratie von Solon und so weiter aus Griechenland und so, das gar nicht kennen. Also sogar Europa kennt das, in Europa kennen das noch nicht alle Völker bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts und so weiter. Und wir kennen das aus erster Hand aus der deutschen Geschichte, wie lange es gedauert hat, bis sich Demokratie im 19. Jahrhundert hier auch etabliert hat und so weiter. Aber ich meine im Endeffekt, das ganze Prinzip Demokratie ist überhaupt den Muslimen gar nicht bekannt. Die Araber kennen gar nichts anderes als eine Führung von Einzelpersonen, so eine Art, wenn man so will, auch wenn sie es so nicht benannt haben, vielleicht von einer Oligarchie-mäßig oder sowas halt, also wenige Einzelne, die halt einflussreich sind oder so weiter, oder so etwas eben wie Führerschaft von einem Einzelnen, von Königtümern, die sie halt um sich herum in den anderen Gebieten kannten, aus Persien und so weiter, aus Byzanz und dergleichen. Und später entsteht deswegen auch im Islam so etwas wie ein Kalifat eben, eine Ein-Mann-Führung, die sozusagen aus dem Schatten des göttlichen Wohlgefallens geboren sein soll oder so, ja? Also mit religiösen Touch. Das heißt, der Islam setzt sich ja am Anfang ja gar nicht für eine Demokratie ein, weil den Menschen das gar nicht bewusst ist. Die Adressaten kennen das gar nicht. Deswegen ist es so absurd zu behaupten, dass zum Beispiel eine Religion, die ja ganz klaren historischen Kontext hatte, mit etwas vereinbar sein soll, das später in dem Land, in dem aus der Islam auch gar nicht herkam, später erst etabliert wurde. Das heißt also, im Endeffekt wohlwollend können wir sagen, ja, wenn wir sehr objektiv drauf schauen wollen, ist das nicht unbedingt ein Konzept, das irgendwelche Berührungspunkte mit der Geschichte des Islam gehabt hätte. Im Baha'i-Glauben ist das völlig anders. Das Gesellschaftsprinzip ist Teil von Baha'u'llahs Kanon, seiner Schriften. Religionen mussten, um vorzuschreiten, die Gesellschaften mussten Religion säkularisieren. Im Baha'i-Glauben ist dieser Appell auf Säkularisierung in diesem Sinne extrem gar nicht gestellt, weil die früheren Religionen haben damit zu kämpfen gehabt, also die Menschen unter dem Joch der Religion, dass Religion missbraucht wurde für Fragen des Gesellschaftslebens, ja. Aber und warum konnte das missbraucht werden? Ja, weil ja von Christus und Mohammed nichts hinterlegt war für eine langfristige Gesellschaftsordnung. Aber in Baha'u'llahs Offenbarung ist das anders, Elke. Also die Frage ist zwar sehr gut, aber tatsächlich kann man sie nur beantworten, wenn man in Betracht zieht, dass der Gesellschaftsapparat von Anfang an Teil der Offenbarung Baha'u'llahs ist, ja. Später noch von Abdu'l-Baha und Shur Effendi ergänzt wird, aber Baha'u'llah selber die Grundlagen für eine Weltordnung per se selber gelegt hat. Und weil er dementsprechend auch von einem politischen System und von einer gesellschaftsumfassenden Administration sprach und so weiter, ist das in einem völlig anderen Lichte zu bewerten als bei den früheren Religionen, wo das einfach menschgemacht war, wo das ein Add-on war, wo sehr viel Spielraum war, opportunistisch zu sein und aus eigenen Interessen halt Dinge so zu biegen und zu verdrehen, wie halt eben notwendig, ja? Im Baha'i-Glauben, also wie gesagt, finden wir also haben wir es mit einer Offenbarung zu tun, wo Gesellschaft und dieser mystische Part kohärent sind in den Schriften Baha'u'llahs selbst, ja? Und das macht Baha'u'llahs Offenbarung auch so neuartig, so einzigartig im Lichte der Historie betrachtet. Und übrigens, ein Argument, also wir haben jetzt viele Verse, um zu belegen, dass Koran nicht sagt, Mohammed ist der letzte Prophet. Und darüber hatten wir zig Sitzungen gehabt und wir werden noch zig Sitzungen haben, wenn das gewünscht ist. Allerdings, nur ein Argument, das auch yet another time spannend ist, ist, dass der Fakt allein, dass Mohammed nichts über die Gesellschaft per se, wie sie strukturiert sein soll, wie sie administrativ verwaltet werden soll, im Koran dargelegt hat, kann auch als Indiz und mächtiges Argument dafür fungieren, dass der Koran keine Endgültigkeit beanspruchen kann, weil er die Frage der Gesellschaftsordnung völlig offen lässt. Das ist nämlich auch interessant. Bei allen minutiösen Dingen im Leben des Einzelnen gibt der Koran irgendeine Führung oder dergleichen und spricht von Fabeln und anderen Geschichten wiederholt. Aber die Frage, nicht nur die Frage der Endgültigkeit der Religion lässt sie offen. Sogar das ist ganz wichtig, hier essentiell dieser Punkt, dass eigentlich die Frage der administrativen Verwaltung der Gesellschaft, wie überhaupt die Religion dann die Gesellschaft in die Gesellschaft einwirken wird, sie umschließen wird und so weiter, diese Aspekte lässt der Koran auch offen. Und warum lässt der Koran sie offen? Weil historisch einfach vorausgesetzt wird, was den Menschen bekannt ist. Was kannten die Menschen? Herrschaft durch einen Souverän oder Herrschaft durch so ein paar, ich habe es jetzt Oligarchie genannt, einfach vereinfachheitshalber, aber Herrschaft durch ein paar, sagen wir mal, Oberhäupter von Clans oder so, einzelne Fürstentümer sozusagen oder einzelne Leute, die halt eben in der Summe zusammen irgendwie regiert haben. Aber man kennt halt ganz dominant natürlich nur die Einzelherrschaft durch Könige und das Königtum. Und der Koran setzt also einfach voraus, was den Menschen bekannt ist, und das wird dann später übergeleitet in dieses ganze Kalifatsding oder so weiter. Ja, Demokratie, dafür gibt es in der ganzen Geschichte des Islam gar keine Indizien, gar keine Hinweise. Auch kein anderes Staatssystem wäre hier relevant gewesen, weil man kannte nur das. Was es in der Zeit Mohammeds, in der Umfriedung Arabiens gab, als Mohammed gelebt hat, was gab's? Das hat man einfach, daran hat man sich orientiert. So operiert ja Religion. Wenn sie nichts Neues bringen will, sagt sie einfach, orientiert dich an dem, was ist. Weil Religion hat Mutter und Vater und das ist Raum und Zeit. Das ist einfach die Historie, in der du dich befindest. Und dementsprechend war das halt einfach die Orientierung der Menschen. Die haben das zum Staatssystem gemacht. Und jetzt kommt das Argument. Also wenn das, weil man sagt ja häufig, die Sunna des Propheten Muhammad, das heißt also die Tradition, da so wie er gelebt hat, daran muss man sich orientieren, muss Kleidung tragen, Bart tragen wie er und so weiter, deswegen auch, man darf viele Frauen haben und so weiter, damals alles so war, alles war so, wie es damals war und das war die Hochzeit der Menschheit. Dann würde das allerdings auch bedeuten, jetzt kommt das Argument, ja dann komm jetzt nicht mit Demokratie, weil wenn du sagst, die Sunna des Propheten, damals gab es nirgends in der Welt Demokratie, außer vielleicht in Griechenland, paar Jahrzehnte vorher. Das heißt also, wenn das Ideal war, dann muss also auch die Alleinherrschaft weiterhin das Ideal sein. Und dementsprechend A, hast du kein Schlupfloch mehr, um Demokratie zu argumentieren. Und B, zeigt es doch, wenn wir doch sehen, dass diese ganzen arabischen Länder auch unter der Diktatur von Einzelnen auch gescheitert sind und alle auch diese Stimme so nun erheben für etwas Neues, für etwas, was mehr an den Westen orientiert ist und so, dann zeugt es doch auch nur dafür, dass der Koran gar keinen Anspruch auf Zeitlosigkeit hatte, sondern nur eine Führung im Kontext seiner Zeit war für die Menschen. Und dementsprechend kommen wir auch yet another time auf ein Argument dafür, dass der Koran eben tatsächlich kein geschicktes Argument ist, die Endgültigkeit des Koran, um die Theologie des Islam dementsprechend eben aufzuarbeiten.
Die Frage zielt, ich will es jetzt nicht überstrapazieren, musst du auch nicht beantworten, aber die Frage zielt so ein bisschen darauf, hat der Islam erfüllt, was im Koran steht, hat die Bibel erfüllt, hat die Menschheit damals erfüllt, was in der Bibel steht, bis die Religionen dann eben bröckelten? Und können wir davon ausgehen, dass die jetzige Religion das erfüllen wird? Also da musst du jetzt, ich will es echt nicht überstrapazieren.
Ja, schon, dann sage ich kurz gleich noch. Vieles haben wir schon vorweggenommen. Ich sage einfach nur, durch die Spaltungen, die eine Religion einsetzten und so weiter und viele andere Dinge, die im Namen der Religion natürlich falsch getan worden sind, ist es ja offensichtlich, und Abdu'l-Bahá sagt es ja auch schon, Effendi betont, dass die Menschen der frühen Religion haben natürlich nicht im Kollektiv alle das getan, was im Endeffekt im Sinn der Religion gewesen wäre. Die Gefahr, dass natürlich einzelne Bahá'í auch nicht tun, was Bahá'u'lláh will, davor werden wir häufig gewarnt, unter anderem aber auch im langen Pflichtgebet in dem vorletzten Absatz, wo wir dafür beten, dass wir das nicht Lehrer trug und eitler waren, uns umnebeln und uns in die Irre gehen lassen oder dergleichen, dass wir gefeit seien davor und so weiter. Das ist ja klar, also es ist kein Automatismus, dass wir alle auf jeden Fall besser sind als alle Menschen, die jemals gewesen sind. Und vor allem, Bahá'u'lláh nennt ja so häufig die Fehler der Vergangenheit, damit wir eben nicht mehr die Fehler der Vergangenheit tun. Ob jetzt einige, jetzt nicht so gravierende Fehltritte wie in der frühen Religion. Aber ich meine, wenn wir heute auch in die Gemeinde gucken, ist da natürlich noch nicht das Ideal dessen, was Shuri Effendi, Abdu'l-Bahá oder Bahá'u'lláh ja gesagt haben. Das ist ja klar, wir müssen uns gar nicht ins Detail gehen oder so. Aber ich meine, das sind jetzt Dinge, die stimmen nicht so richtig. Und auch dementsprechend wächst der Glaube ja noch nicht so wie. Also ich rede jetzt gar nicht über alle Teile der Welt, zum Beispiel in Deutschland, dass jetzt zum Beispiel wir jetzt so und so viel, fast 90 Millionen Menschen in Deutschland haben und trotzdem der Bahá'í-Glaube nur so und so viele tausend Menschen, das ist ja natürlich ein Unding, wenn man überlegt, ja, also wie sehr notwendig das für die Gesellschaft ist und wie wir auch beanspruchen, eigentlich aktiv zu sein und dann aber halt eben dementsprechend halt zum Beispiel vielleicht der Glaube noch nicht so gewachsen. Das hat ja alles Gründe und so viele Gründe und verschiedene und das und jenes. Aber ich meine im Endeffekt, jetzt aber, dass das natürlich die Frage darauf abzieht, wie garantiert ist es, dass das passiert? Ja, ich meine, das universale Haus der Gerechtigkeit hat ja die Unfehlbarkeit Bahá'u'lláhs und steht unter dem Schutz von der führenden Hand des Bab und Bahá'u'lláh, sagt ja Abdu'l-Bahá in seinem Willen und Testament, aus einem ganz klaren Grund, um deine Frage mit einem Ja zu beantworten, Elke. Nur deswegen steht das im Willen und Testament. Eben, dass das eben etwas ist, was uns dafür, das Kollektiv der Gemeinde davor bewahren wird, dass wir eben dessen nicht beraubt werden, zu erfüllen, was von uns abverlangt wird. Aber der Einzelne kann immer noch irren, Elke. Also ob du und ich dazu gehören, das ist eine Sache, die erfordert Anstrengung, Demut, Vergeistigung. Das erfordert eben Bitte und Flehen gegenüber der Schwelle Bahá'u'lláhs, dass wir eben auch das tun, was von uns verlangt wird, was unserer Bestimmung entspricht. Der Einzelne wird irren und kann auch irren, Aber Shoghi Effendi warnt ganz viel vor sogenannten lukewarm believers, das sagt er sehr oft in seinen Schriften, sind sozusagen so lauwarme Bahá'í, die so einerseits Bahá'í sind, aber dann auch alles hinterfragen und dann auch nicht kommen oder dann mal kommen und nur am Meckern sind und so weiter und so. Also man kann viele Formen haben, ich schreibe das jetzt nicht näher, aber wir verstehen schon, was mit lauwarm gemeint ist. Ja, jemand, der ist nicht so wirklich überzeugt, ist eher nur so ein bisschen da und so, aber hat nicht so einen großen Effekt auf sein Leben und so weiter. Ja, diese Leute kann es schon geben, wir müssen hoffen, dass wir nicht zu denen zählen. Und die sind nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern auch für den Rest der Gemeinde. Und darüber hinaus, ja, ich meine, es gibt natürlich einen freien Willen. Es gibt eine Entschlossenheit, die Bahá'u'lláh in jedem von uns manifestiert sehen will. Es heißt auch nicht, dass wir ohne weiteres nur mit Entschlossenheit gute Menschen werden. Aber die Entschlossenheit, dass wir jeden Tag besser werden als gestern, das wird von uns abverlangt. Und das muss beseelt sein von einer Haltung immerwährender Dankbarkeit gegenüber Bahá'u'lláh. Darüber haben wir oft schon gesprochen. Wenn wir aufhören, gegenüber Bahá'u'lláh dankbar zu sein, dann sind wir verloren im Leben, im Geiste, in allem. Ja, dann haben wir verloren. Davor müssen wir geschützt sein, vor Undankbarkeit. Immer gegenüber Bahá'u'lláh dankbar sein. Tablet danach habe ich zigmal zitiert, damit du zu denen gehörst, die dankbar sind. All dieser Lohn und diese Segnungen, die dir zuteil werden. Diese Dankbarkeit ist entscheidend. Auch Dinge, die im Leben ich falsch mache oder die nicht gut laufen oder die, von denen ich sage, andere haben sich falsch für mich gemacht oder was auch immer, niemals auf Bahá'u'lláh schieben oder so weiter. Wir müssen erkennen, das, was er von mir will und so, ist unfehlbar und richtig. Wenn es Probleme und Schwierigkeiten gibt, dann kommen die von mir und dann ist es meine Schuld. Aber ich hoffe, dass er mich immer noch als einen seiner annimmt. Und immer sich selbst sagen, dass wir eben in diesem Leben sind, um danach zu streben, an dem Wohlgefallen Bahá'u'lláhs Anteil zu nehmen. Und dafür sind natürlich die Motive und die Absichten entscheidend. Die reinen Absichten, einfach nur Ruhekurs zu machen, macht keinen zu einem besseren Menschen. So wie keiner ein Auto wird, wenn er nur einfach nur in die Garage geht. Du wirst nur ein vergeistigter Mensch, wenn du natürlich auch von reinen Motiven getragen nach Geistlichkeit strebst. Die hat keiner von uns einfach nur so. Das ist kein Lichtschalter, den macht man an und aus. Das ist eine Sache wie alles im Leben, die muss man erlangen. Und dafür muss man Wege gehen, dafür muss man Opfer bringen und dafür muss man auch bereit sein, sich dem Willen dessen, der das in Händen hält, auch zu unterwerfen. Ja? Und das verlangt natürlich Anstrengung und um uns zu ermutigen, haben halt Bahá'u'lláh und Abdu'l-Bahá zigtausend Werke geschrieben und sind durch dieses Leben gegangen, genauso wie du und ich auch. Und haben ja auch eine lange Lebensfrist gehabt, also 70 Jahre gelebt oder so auch zum Beispiel in dem Falle. haben wir da ein gutes Vorbild, ein gutes Beispiel. Der Einzelne kann, also Irem, jetzt führe ich wieder zu weit aus, du hast extra gesagt, nein, bitte nicht ausführen, aber jetzt wird es immer länger. Aber im Endeffekt sind wir schon über der Zeit. Ich will nur im Endeffekt sagen, trotzdem haben wir die Gewähr, dass das universale Haus der Gerechtigkeit, der Bund, das kollektive, die kollektive Körperschaft, der holistische Körper der Bahai-Sache, das erfüllen wird, was Baha'u'llah von uns will. Deswegen ist es eine völlig neue Offenbarung, eine neue Ära. Das Vorangegangene waren Testphasen, die sind abgeschlossen. Reifezeitalter heißt, jetzt geht's wirklich los. Das andere war, wieso jetzt, zum Beispiel jetzt ein Gamer wie QMAS würde das verstehen, so eine Beta-Phase oder so. Und jetzt ist der Official Release. Das ist jetzt das wahre Programm, das Gott für die Menschheit bestimmt hat. Und deswegen ist es der Tag, dem keine Nacht mehr folgen wird. Der Frühling, den kein Herbst einholen wird. Und, ja, das ist die Gewehr und der Dreh- und Angelpunkt für die Einheit der Menschheit.
Und vielen, wir wissen ja, dass und entschuldigt ihr anderen bitte, dass ich jetzt so eine Frage noch am Ende gestellt habe.
Nein, du musst dich entschuldigen. Ich muss dich entschuldigen, dass ich so viel gesprochen habe. Ich habe sogar vor 30 Minuten gesagt, wir machen früher Schluss. Jetzt haben wir es noch 30 Minuten sogar überzogen. Sogar noch. Also vielen Dank trotzdem, geschätzte Freunde. Wir sehen uns dann nächste Woche leider nicht, okay. Aber dann wieder in 2 Wochen und machen dann weiter mit Tarazat, ja?
Ja, danke schön.
Vielen Dank. Danke euch allen. Eine schöne Woche.
Danke schön.
Mach's gut, Dr. Schaum.
Vielen, vielen Dank.
Danke. Ciao.